Willkommen zu Recenter live am 13. November 2023. Mein Name ist Alexander Benisch und wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Schwerpunktthema heute sind Supermaulwürfe und Terrorismus. Also bekanntermaßen hat Terrorismus ja einen sehr großen Einfluss auf die Gesetzgebung, auf die Politik. Das Paradebeispiel in der jüngeren Geschichte war selbstverständlich 9/11. Ja, wir sahen halt eben dann zwei Kriege als Resultat nach diesen Anschlägen, als Folge auf diese Anschläge. Gesetzgebung, Patriot Act und so weiter und so fort. Und jetzt nicht nur Sachen, die Amerikaner betreffen, ja, also was man ja alles so mitbekommen hat, ja, sondern das betrifft natürlich auch Leute im Ausland. Also das heißt, vor 9/11 waren die Dienste in Amerika noch sehr, sehr voneinander getrennt. Und inzwischen ist das ja alles komplett anders. Also da können sogenannte Assessments gemacht werden in Amerika. Ja, das ist einfach so eine Art geheimdienstliche Einschätzung. Das ist eigentlich schon Spionage gegen den Bürger, aber man nennt es nicht so. Ja, das heißt, man will eben dann diese rechtlichen Hürden halt eben dann vermeiden. Ja, normalerweise bräuchtest du eben einen begründeten Verdacht und so weiter und dann halt eben einen klassischen richterlichen Durchsuchungsbefehl. Aber so ein Assessment, das geht einfach so. Ja, und wenn bei dieser Einschätzung, diesem Assessment halt Dinge gefunden werden, dann kann man sich da weiter durchhangeln. Ja, und wenn das Ganze irgendeinen Bezug zum Ausland hat, ja, und sei jemand einfach nur irgendwie, ja, in irgendeiner Form verbunden mit den Russen oder sowas, oder Islamisten oder sonst irgendwas, ja, dann kriegst du halt eben von diesem geheimen Gericht da einen Durchsuchungsbefehl, sogenannter FISA Court. Ja, und die NSA kann ja alles Mögliche sammeln. Also wenn du in irgendeiner Form in dieses Raster reinfällst, wird alles von dir halt analysiert. Diese NSA-Informationen werden dann eben geteilt mit dem FBI. Ja, und kann damit dann halt strafrechtlich halt dann etwas damit anfangen. Und häufig hört man ja, dass dass halt eben dann auch die Amerikaner halt eben dann Informationen weitergeben an deutsche Behörden. Also es kann irgendeine Polizei sein, Staatsanwaltschaft sein, Bundesanwaltschaft, beziehungsweise halt Verfassungsschutz. Ja? Das heißt, es betrifft halt eben dann auch uns. Und dementsprechend, ja, laufen ja alle möglichen Operationen halt eben auch hier in Europa. Ja, die Amerikaner verbuchen das halt eben dann als Terrorabwehr. Die Amerikaner verbuchen das, was sie hier machen, eben als Abwehr von möglichen militärischen Geschichten. Ja, das ist ein ganz breit gefasster Begriff. Also da hat man ja auch schon irgendwie Al-Qaida drunter gefasst. Gab es ja diesen Juristen John Yoo in der Bush-Administration und der hat auch so ein Rechtsgutachten erstellt, ja, so seine Neocon-Fatwa, wo er dann gesagt hat, das, was jetzt Al-Qaida gegen uns macht, das ist im Prinzip militärisch. Also das hat eine militärische Qualität. Dementsprechend gelten da keine Beschränkungen in der Verfassung. Also du bist da nicht geschützt durch die Verfassung. Also wir wissen, wie gefährlich Terror ist. Wir haben schon in den letzten Monaten immer wieder Sendungen mal drüber gemacht, über halt Terror-Blackout-Gefahr. Ja, jetzt nicht irgend so einen politisierten Quatsch von wegen, ja, dass man jetzt einfach so ein paar Punkte irgendwie abräumen will gegen die grüne Agenda. Ich meine, darüber habe ich auch noch ganz andere Sachen gemacht, ja. Viel, viel tiefgreifendere Sachen. Wird ja viel gejammert von irgendwelchen Kreisen, ja, so Mainstream-Kreisen. Oh, wenn du über Blackout-Gefahr sprichst, dann ist das irgendwie Russen-Propaganda oder anti-grüne Propaganda, was auch immer. Nee, richtige, tatsächliche Blackout-Gefahr durch Sabotage, halt durch Regierungssabotage von ausländischen Regierungen oder halt durch Terrorismus. Und Terrorgruppen können hier halt eben, oder Terrornetzwerke können hier eben auch dann indirekt unterstützt werden oder direkt unterstützt werden durch halt eine ausländische Regierung, wie zum Beispiel Russland. Also, fetter Blackout, da wird auch ständig trainiert dafür, auch einen partiellen Blackout, wie es jetzt in Australien war, dass halt dann die ganzen Telekommunikationsgeräte nicht mehr funktionieren. Ja, also eine reale Blackout-Gefahr, das kann uns blühen, oder irgend sowas wie Smallpox, ja, irgend so ein Erreger. Gibt auch sowas wie hämorrhagische Smallpox, das wusste ich auch noch nicht, dazu gleich noch mehr. Ja, also es kann irgendwas richtig Krasses hier passieren. Und das hat natürlich dann erhebliche Konsequenzen. Und Experten, hier absolute Experten, zum Beispiel wie Robert Baer, ja, Robert Baer ist so eine CIA-Legende, auch total kritisch gegenüber der CIA eigentlich und halt den Leuten weiter oben. Er mag andere Agenten natürlich, er mag ja die ganzen Leute auch beim FBI, die sich halt richtig bemühen und so, die halt einfach irgendwelche Verrückten schnappen wollen, ja. Und solche solche Experten wie Robert Baer, die befürchten halt eben, dass halt ganz, ganz hohe Verräter im Westen, solche sogenannte Maulwürfe, bei der CIA, FBI oder drüber, ja, dass diese Maulwürfe eben Terror möglich machen. Ich meine, er denkt noch in klassischen, natürlich, Kategorien. Also er geht immer davon aus, dass es halt eben dann russische, damals sowjetische Maulwürfe waren. Und das hat eben auch eine Beziehung hier zu 9/11. Ja, dass man halt eben hier nachvollziehen kann, welche Ermittler beim FBI diesen Al-Qaida-Leuten hinterher waren. Ja, die wussten dann, boah, da gibt es Typen hier mit sehr zweifelhaftem Hintergrund, die wollen halt in Flugschulen in Amerika lernen, wie man eine 747 fliegt und sind nicht interessiert daran zu lernen, wie man startet und landet. Ja, und dann wurden diese Hinweise weiter nach oben gegeben und damit wurde nichts gemacht. Also wurde alle möglichen Ermittlungen vor 9/11, ja, Ermittlungen wurden sabotiert von weiter oben. Das führt halt dazu, dass solche Experten wie Robert Baer eben davon ausgehen, dass halt nach wie vor super hohe Maulwürfe existieren. Ja, so wie damals mit Aldrich Ames bei der CIA oder Robert Hansen beim FBI. Die haben ja alles verraten. Ja, das heißt, da hatte dann die CIA keine richtigen Informationsquellen mehr in Russland. Sowjetrussland. Ja, oder das FBI kannte, alles, was das FBI wusste, im Prinzip wussten die Russen. Und sowas konnten die Russen eben zum Beispiel auch nutzen. Um halt im Westen Terror möglich zu machen. Also das ist schon mal hier das eine Ding, ja. Wir sind jetzt in einer Situation, wo alles mögliche Krasse passieren kann. Bioterror, Cyberterror, Mega-Blackouts und so, ja. Das wird dann ganz fatale Konsequenzen haben. Und dieser Terror kann eben möglich sein durch sehr hoch platzierte Maulwürfe. Aber was ich eben aufgrund meiner eigenen Forschung in den letzten Jahren, was ich eben super stark in Verdacht habe, ja, als letztendlich der Mechanismus schlechthin, der zu diesen Maulwürfen führte, ja, was ich vermute, sind eben ganz, ganz alte Geheimdienstnetzwerke, die auf Britannien zurückgehen, britische Netzwerke in den USA, wie zum Beispiel Skull and Bones. Ja, und das heißt, diese Netzwerke, die machen dann ihr eigenes Ding. Die haben auch etwas mit Russland zu tun. Das heißt, man spielt hier so ein ganz, ganz eigenes Spiel der Supermächte. Und das ist wirklich eine Ebene oben drüber. Das ist nochmal eine Ebene krasser als jetzt diese üblichen Überlegungen. Ja, Ost gegen West, bah, Maulwürfe hier, Maulwürfe da. Weil ich meine, die Spuren von Skull and Bones sind überall bei 9/11. Ja, das heißt, die Bush-Administration voll mit Leuten aus Skull and Bones. Skull and Bones war mitverantwortlich dafür, also Bones-Leute waren mitverantwortlich dafür, dass halt, dass die Amerikaner dann halt schlapp machten, hier bei den Vorgängen in China. Und das führte dazu, dass China kommunistisch wurde. Dann kamen diese Bones-Leute und gerade als Botschafter für China und so, also doch der alte Bush, ja, George Herbert Walker Bush, die sorgten dann dafür, dass halt die Amerikaner, dass Amerika halt immer mehr Beziehungen hatte zu dem kommunistischen China. Man verkaufte den Chinesen halt Industrietechnik. Bones-Leute waren daran beteiligt, dass halt wichtigste Technologie verkauft worden war an die junge Sowjetunion. Also immer wieder haben wir diese alten Netzwerke. Ja? Und wo diese alten Netzwerke sind, da haben wir eben dann diese Maulwürfe. Ja, das heißt, die Briten hatten ja dann die Cambridge-Verräter, die Atomic Spies zu verantworten. MI5-Geheimdienstdirektor Hollis in Britannien war unter Verdacht, für die Sowjets zu arbeiten oder halt Informationen an die Sowjets zu geben. Präsidenten da, die Prime Ministers waren teilweise unter Verdacht in Britannien. Und dann hatten wir letztens auch eben einen ausführlicheren Beitrag zu Lord Louis Mountbatten von der Royal Family. Also Mountbatten, da haben selbst das FBI gesagt, der Typ ist gefährlich, ja, Mountbatten arbeitet vielleicht für die Sowjets oder wird von den Sowjets erpresst. Das FBI war in Alarmstimmung, Franzosen waren in Alarmstimmung, viele Briten waren in Alarmstimmung wegen Mountbatten. Ja. Also wir haben da eben ältere Netzwerke, die eigentlich niemandem wirklich bewusst sind, weil niemand niemand sich die Mühe gemacht hat, da mal die Vergangenheit aufzurollen. Ja. Also, ja, das heißt, ein klassischer Maulwurf wäre schon schlimm genug. Ja? Ganz oben in der CIA, ganz oben im FBI, ja, so ein typischer Verräter, der an die Russen halt Informationen verkauft. Ja, dann Maulwürfe, ganz hohe Maulwürfe von den Russen hier in Britannien wäre auch verheerend für uns hier in Deutschland, weil die Briten haben halt eben so viel Einfluss hier in Europa, was Geheimdienste anbetrifft. Das heißt, die Russen wissen hier wahrscheinlich alles. Ja, gegen wen schon ermittelt wird, welche Terroristen, welche Strukturen sich hier bilden. Wo die Polizei, wo die Geheimdienste überall hinschauen, wo sie nicht hinschauen, das wissen die Russen. Also könnten die theoretisch natürlich dann dieses Wissen benutzen für halt neue massive Terroranschläge. Ja, und das ist eine simple Überlegung. Klar, es passiert dann ein fetter Anschlag. Die westlichen Behörden gehen dann davon aus, sie haben einfach versagt. Ja, und die allermeisten, für sich FBI-Leute, CIA-Leute, die allermeisten sind, haben wirklich eine normale Motivation, ja, wollen einfach hier halt den Westen schützen. Das sind jetzt nicht alle irgendwelche furchtbaren Black Ops-Leute. Aber die werden dann sagen, ja, wir haben es halt irgendwie wieder vermasselt. Irgendwie eine Verkettung von Sachen und wird intern natürlich dann gesucht nach Maulwürfen. Man darf in der Öffentlichkeit nicht über Maulwürfe sprechen, in der Größenordnung. Das wird dann heißen, Geheimdienstversagen. Und dann kommt natürlich dann die Russenpropaganda, auch über die Schiene der klassischen Verschwörungsinfluencer. Und die werden dann sagen, nein, nein, das war ein Inside-Job. Und die Verantwortlichen, das ist halt dieses schwammige Ding, was sie da nennen, ja, so New World Order, Globalisten, also schwammige Begriffe. So die Rechtsextremisten verstehen darunter natürlich immer die Windmühlen von Zion, also die vermeintliche jüdische Weltverschwörung. Ja, und dann hast du dann diese zwei Narrative. Das eine, ja, westliche Behörden und so, die dürfen halt nicht genau sagen, dass sie halt nach Maulwürfen suchen, damit sie die Ermittlungen nicht behindern. Das westliche Narrativ ist halt dann, oh, Geheimdienstversagen, aber das Russen-Narrativ und halt so Verschwörungsmedien-Narrativ ist dann, ne, das war ein Inside-Job. Und dann streiten sich die Leute. Aber, wie gesagt, die Supermächte machen einfach dann ihr Ding. Ja, neue krasse Ermittlungen hier im Westen gegen alle, die verdächtig sind, halt neue Gesetze und was ich dann landen halt irgendwelche vermeintlichen Terrorverdächtigen oder was, landen die halt in irgendwelchen halt Geheimgefängnissen hier in Europa von der CIA oder landen in Syrien zum, nee, nicht mehr in Syrien zum Verhör, das war früher, in Jordanien zum Verhör. Vielleicht machen sie auch wieder Sachen auf in Ägypten, aber aus solchen Lagern kommst du dann nie mehr raus. Solchen Verhörzentren. Ja. Also wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen über das, was halt in den nächsten Jahren kommen kann. Und du darfst da auf keinen Fall auf irgend so ein Standardnarrativ einsteigen. Dieses Gelaber, was dann kommen wird, genau wie nach 9/11, oh, wir haben es vermasselt, wir haben es vermasselt, das ist natürlich irreführend. Und das wissen auch viele Leute beim FBI, CIA und so weiter. Ja? Aber das sind nicht alles Verschwörer natürlich, ganzen Leute bei der CIA oder FBI oder was, sondern viele arbeiten den ganzen lieben langen Tag halt eben irgendwelche Terroristen zu jagen, aber die Ermittlungsarbeit wird halt oftmals sabotiert von weiter oben. Ja, so war es bei 9/11. Also das ist schon mal das, auf der normalen Betrachtungsebene wäre das schon mal absolut verheerend. Ja, hohe Verräter, die dann die Informationen geben an die Russen und das macht dann diesen Terror möglich. Aber dann hast du eben dann noch diese alten Geheimdienstnetzwerke, die auf Britannien zurückgehen, auf den Hochadel, so wie Skull and Bones. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Liga. Das ist noch viel geheimer. Und das geht halt nochmal weiter zurück. Ja. Ich habe viel dazu geforscht, finden das unter shop.recenter.com. Ich hatte ja am Wochenende erst eine Sendung gemacht, hier auf Englisch, zur regelmäßigen Show mit Jeff Nyquist. Und Nyquist ist so jemand, der. Nyquist ist jemand, der verstanden hat, wie stark die Verschwörungsmedien infiltriert sind durch die Russen, seit langem schon. Aber auch so, ja, auch so Skull and Bones Netzwerke über den CNP und so, also auch amerikanische Anglo-Netzwerke, die haben auch sehr starken Einfluss auf die Verschwörungsmedien natürlich. Deswegen. Wegen diesem ganzen östlichen Einfluss, ja, deswegen wehrt sich natürlich dann ein Nyquist mit Händen und Füßen gegen so gewöhnliche Verschwörungsmedien, auch zu 9/11. Genauso wie Robert Baer, also Robert Baer, diese CIA-Legende. Er distanziert sich natürlich dann von gewöhnlichen Verschwörungsmedien, weil die unprofessionell sind, aber er ist selber unglaublich kritisch und vermutet halt eben dann höchste Maulwürfe und halt epische Probleme. Ja. Und ich meine, auch ein Nyquist ist sich bewusst darüber, ja, dass halt Amerika infiltriert ist mit Leuten, die Geheimnisse an die Russen verraten. Ja. Ja, also insofern, was nenn es Inside Job oder whatever, aber du musst halt schon genauer wissen, von was du da redest, ja, und wie das halt eben alles funktioniert. Das ist dann auch für jemanden wie Nyquist natürlich dann erstmal Neuland, wenn ich halt sage, hey, da gibt es super alte Geheimdienstnetzwerke, die sind, was ich, 1200 Jahre alt mindestens hier von halt dem Hochadel, und die haben halt eben ihre Imperien da aufgebaut, hatten dann halt Kontrolle über deutsche Territorien, dann Dänemark, dann infiltrieren sie Schottland und Britannien und verheiraten eine dänische Prinzessin dann mit King James, und dann mit dem niederländischen Adel machen sie eine Blitzinvasion und holen sich dann Britannien. Ja, und setzen dann den Welfenkönig ein, King George I. Also, das ist halt für Leute, die halt schon so lange hier im Geheimdienstbereich sich da auskennen, ist da erstmal komplettes Neuland. Aber jeder, der sich auskennt mit Geheimdiensten, wird nachvollziehen können, früher oder später natürlich dann, wie krass eben diese alten Netzwerke unterwegs waren. Mit was so einer Professionalität, die da eben hier agiert haben. Ja. Das heißt, manche Sicherheitsexperten, wie zum Beispiel Carol Quigley, haben ja gesagt, es ist eine kartellähnliche Situation der Supermächte, das hat er im Kalten Krieg gesagt. Also die haben, sehen keine bessere Möglichkeit, als so eine Art indirektes Kartell zu formen. Ja. Was ist, wenn es ein richtiges Kartell ist? Was ist, wenn die gemeinsame Wurzeln haben? Was ist, wenn gerade von der russischen Seite, wenn halt da diese alten Netzwerke da beteiligt waren an der russischen Revolution? Also, das ist hier mal kurz quasi die Einleitung in die heutige Sendung. Ja, dieser Robert Baer, Baer war 1976 in die CIA eingetreten, und hat er sich dann auch ein paar Mal geäußert zu 9/11 und hat eben auch also seine Vermutungen. Ja. Und Mr. Baer war dann auch beteiligt an Verfilmungen von seinen Büchern, glaube ich, Syriana, basiert auf einem Buch von Baer. Und dann war er beteiligt an der Serie Berlin Station. Die ist ein paar Jahre alt, die ist auch wirklich gut, gibt es 3 Staffeln. Und in der ersten Staffel geht es halt um so einen scheinbaren Whistleblower. Also so ähnlich ein bisschen wie Julian Assange oder halt wie Edward Snowden. Das heißt, es kommen die ganze Zeit irgendwelche Leaks in der linken Presse raus, in Deutschland, in der Berliner Zeitung, in so einer Berliner Zeitung. Und dann werden halt eben so Geheimnisse verraten, was die CIA eben alles so treibt, was die CIA eben alles so für böse Sachen macht, bei dem Versuch, Terror zu stoppen. Dann geht es auch wieder um Terrorismus. Ja, und einerseits wissen die CIA-Leute natürlich, sie brechen immer wieder das Gesetz oder es ist halt eine rechtliche Grauzone, es ist moralisch furchtbar. Aber die Typen jagen halt wirklich die ganze Zeit irgendwelche Terroristen. Also haben sie halt irgendwie sind diese Kompromisse eingegangen und dann kommt plötzlich so die Kommunistenpresse, so die linke Presse, und die Linken meinen dann, sie retten die Welt, wenn sie jetzt da irgendwelche Details von Operationen da enthüllen. Ja, und dann ergibt sich so der Plot und es ist halt anders, als die Protagonisten daneben dachten. In der zweiten Staffel geht es noch viel mehr um Terror und es geht eigentlich noch viel mehr um Deutschland. Ich meine, die ganze Serie spielt in Deutschland. Und zwar, in der zweiten Staffel von Berlin Station vermutet die CIA, dass ein rechtes Terrornetzwerk einen Anschlag unter falscher Flagge plant, kurz vor den Wahlen, um die Partei namens Perspektive für Deutschland, PFD, erfolgreicher zu machen. Ja? Und die PFD wird dann komplett durchleuchtet, also mit halt illegaler Infiltration und diesem Bums. Ein hoher Funktionär der Partei bietet sich selbst der CIA an mit der Erklärung, er wolle bestimmte Persönlichkeit mit Hilfe der Amerikaner loswerden in der Partei. Und in Berlin Station sind die CIA-Protagonisten anfangs skeptisch, ob die neue Administration im Weißen Haus wirklich ein Interesse daran hat, gegen die PFD zu ermitteln. Das ist halt eine Anspielung auf Trump oder generell halt eben dann die Anspielung auf das Problem mit sehr, sehr hohen Maulwürfen. Also darum geht's Bear. Der hat ja irgendwie vor einem Jahr oder anderthalb Jahren hat er ein neues Buch rausgebracht über diese Maulwurf-Problematik, die halt heute akut ist. Ja, Amerikaner sind unterwandert. Und das hat halt eben übelste Auswirkungen auf Terrorismus, auch für uns Deutsche. Und darum geht's halt eben letztendlich in Berlin Station, hier in der zweiten Staffel. Also da geht es nicht einfach nur darum, dass jetzt irgendwie hier in so einen Seitenhieb zu machen auf Donald Trump. Nee, es geht eher um hohe Maulwürfe, die eventuell bereit sind, Ermittlungen zu sabotieren. Das heißt, du hast dann so diese Station Chief Frau, halt die leitende CIA-Beamtin da in Berlin. Und die versucht erstmal ihre Ermittlungen da geheim zu halten. Ja, wenn sie da halt, sie schleust halt jemanden da ein in die Terrorkreise und infiltriert auch die Partei und so, ja. Und sie hält das erstmal geheim vor der Zentrale in Langley zu Hause. Und dann hast du noch diesen Diplomaten aus Amerika, diesen mächtigen Mr. Haynes. Und sie traut diesem Haynes nicht, weil er ist halt irgendwie so ein Right-Winger. Und da ist wirklich die Befürchtung, dass jemand in Amerika, also entweder Haynes oder oberhalb von Haynes, dass halt jemand weit oben die Ermittlungen sabotiert. Dass halt gewünscht ist vielleicht sogar, dass halt eben da diese fette Bombe oder zwei Bomben hochgehen. Ich glaube sogar in Berlin. Ich habe die ganze Staffel noch nicht fertig geguckt, hier die zweite. Dass halt wirklich jemand, ein hoher Maulwurf oder irgendwer, dass halt der will, dass diese Anschläge passieren in Deutschland, damit eben diese Partei, die PFD, also eine klare Anspielung auf die AfD, so sehe ich das, dass eben dann diese PFD-Partei eben wirklich erfolgreicher wird in den Wahlen. Also und trotz der TV-Klischees zeigt die Serie recht anschaulich, wie die Spionage-Realität aussieht. Agent Daniel Miller, gespielt von Richard Armitage, das ist Thorin Oakenshield aus The Hobbit. Agent Daniel Miller infiltriert die Neonazis und auch der deutsche Verfassungsschutz hat in der Gruppe einen Agenten platziert. Man ist bereit, Sturmgewehre und Semtex-Sprengstoff zu liefern, um das Vertrauen der Gruppe zu gewinnen, weil ansonsten trauen die denen nicht. Es gab dann auch eine ZDF-Serie vor ein paar Jahren, die hatte ebenfalls einen Plot um eine rechte False Flag, die hieß Furia. Da hatte ich auch einen Kommentar dazu gemacht, neue ZDF-Serie, Furia, Rechtsextreme framen Islamisten. Das ist auch der Plot hier in Berlin Station. Das heißt, man macht den Anschlag und man will es so aussehen lassen, als sei das von Islamisten, damit die Leute halt mehr diese PFD wählen. Ja. Und bald beginnen ja hier die groß angelegten Gerichtsprozesse in Deutschland gegen sogenannte Reichsbürger, denen der Plan vorgeworfen wird, den Bundestag zu überfallen. Und in der Szene gilt es halt eben, also in der rechten Szene gilt es halt als patriotisch, Ideologie viel höher zu bewerten als die geheimdienstliche Realität. Entscheidend sind nicht Umfragewerte der AfD zum Beispiel, sondern der Grad der Infiltration der AfD durch nationale und internationale Geheimdienste. Innenministerin Faeser von der SPD will derzeit kein Verbotsverfahren gegen die AfD, während sich andere wundern, dass dieser Versuch noch nicht unternommen wurde. Es gibt den Verdacht, dass die SPD selbst durch die russischen Geheimdienste unterwandert wurde. Und während der Trump-Administration wurde spekuliert von einigen, dass die US-Republicans einfach rechte Parteien in Europa möchten. Aber natürlich unter Kontrolle sollen die Parteien sein in Europa. Und es gab halt schon ab 2016 auch eben einiges unter Trump, um tatsächlich halt vorzugehen gegen russischen Einfluss. Ja, das ist eben alles wesentlich komplizierter. Ja, deswegen sollte man nicht irgendwelchen Idioten zuhören im Netz, ja, oder irgendwelchen Influencern zuhören, die gar nicht wirklich wissen, über was sie da reden. Beziehungsweise Influencer, die halt gar nicht wirklich die Wahrheit erzählen wollen. Das ist ja leider so, dass einfach alles international standardisiert wurde, in diese Standardkategorien links, rechts, Mitte, libertär, radikal-libertär, Verschwörungsideologie. Und du sollst dir dann eine von diesen kontrollierten Standardlinien raussuchen. Und du sollst dann jeden hassen, der nicht auf deiner Linie dann ist. Und nach diesen ideologischen Denkmustern werden eben alle Events beurteilt. Ja, ob jetzt Terror oder was auch immer. Der vormalige britische Geheimdienstchef Parker betonte zwar bei einer Konferenz 2018 in Berlin mit dem Verfassungsschutz, dass die Jagd nach russischen Netzwerken Priorität habe, allerdings waren die Briten hochgradig von den Russen infiltriert. Es ist denkbar, dass Maulwürfe bei den Briten die Aktivitäten der AfD in Deutschland decken oder vielleicht sogar irgendwelche Terroraktivitäten da draußen hier in Deutschland decken. Genauso muss man damit rechnen, dass AfDler mit irgendwelchen Geheimnissen von Amerikanern entlarvt und rekrutiert werden. Der Gründer der NPD beispielsweise entpuppte sich als britischer Agent. So die Frage, falls die Amerikaner Kontrolle über die AfD haben, was würden sie dann mit der Partei anstellen? Sie in so einen Republican-Abklatsch verwandeln und benutzen? Das ist die interessante Frage. Also da musst du halt immer auf alles Mögliche drauf achten. Ja, und halt eben, musst du ja politisch in dem Land halt sehr professionell agieren. Ja, wenn du die Imperien nicht kapierst, die Geheimdienste, hast du komplett verloren. Und wenn du halt dich mit Geheimdiensten irgendwann auskennst, dann kannst du auch eben dann mal reintauchen in das, was ich gemacht habe die letzten Jahre, nämlich halt alte Geheimdienstnetzwerke. Älter als die CIA. älter als die Sowjet- oder russischen Geheimdienste. Also in der Show, in der TV-Serie namens Berlin Station, da hören die Amerikaner natürlich dann die deutschen Zielpersonen ab und teilen diese Informationen dann mit dem Verfassungsschutz. Also gibt es halt erstmal so diesen halt windigen Verfassungsschutzchef, der halt dann sein eigenes Spiel immer spielt und versucht die Amerikaner auch so ein bisschen auszuspielen, dass sie halt irgendwie dann halt sich mehr aus Deutschland zurückziehen. Und dann gibt es halt diese neue Chefin, diese Esther. Ja, und die ist halt immer total bemüht und so. Und das wird halt wirklich so zwinker-zwinker halt dann so dargestellt, relativ realistisch in der TV-Serie Berlin Station, ja, wo es eben so heißt, ja, wir wissen schon, ihr Deutschen könnt hier nicht legal diese Rechtsextremisten, Terroristen abhören. Wir Amerikaner machen das für euch und wir teilen euch dann die Informationen. Beteiligt eben an hier dieser Serie Berlin Station, beteiligt ist die CIA-Legende Bear. Und Bear hat halt eben dazu geschrieben auch, wie das halt vermasselt wurde im Vorfeld von 9/11, also den Anschlägen vom 11. September 2001. Bear erklärt halt dann, das wurde alles dann so ruiniert irgendwie bei der CIA, die hatten dann irgendwann keinen richtigen Agenten mehr oder keine Agentennetze, keine Quellen mehr, also keine brauchbaren Quellen mehr im gesamten Mittleren Osten. Ja, also während den Jahren vor den Anschlägen von 9/11 hatten die Amerikaner dann keine richtigen Agenten mehr, keine richtigen Quellen. Beschreibt er halt eben dann noch, ja, wie die CIA halt irgendwie qualitativ kollabiert war Mitte der 1990er Jahre. Viele fähige Leute sind dann da rausgegangen. Das neue Personal war halt nicht unbedingt so qualifiziert. Dann gab es diesen hohen Verräter, der aufgeflogen war, der große Maulwurf, Aldrich Ames. Da waren natürlich alle verunsichert. Und Ames hat ja unglaublich viele Operationen verraten und damit halt eben ruiniert. Das heißt, wenn du dann merkst, Aldrich Ames hat uns hier komplett verraten, dann musst du halt eben dann die ganzen Akten durchgehen und schauen, wozu hat er Zugang, was hat er alles verraten, und dann musst du halt eben dann Agentennetzwerke komplett neu aufbauen. Das heißt, du musst, was du aufgebaut hast, kannst du wegschmeißen, weil die Russen das kennen. Darfst du fast bei Null anfangen in manchen Gegenden. Und dann waren die Amis halt eben dann blind, ja, im Vorfeld von 9/11. Aber zu diesem, sag mal, gewöhnlichen Problem, ja, von hohen Maulwürfen, die an die Russen Sachen verraten, zu dem Problem kommen halt eben dann noch Gruppen dazu wie Skull and Bones. Das geht eben zurück auf ältere Geheimdienstnetzwerke der Briten. Und die Briten haben halt seit einer geraumen Weile haben die Briten halt sehr viel zu tun mit Russland. Ja, in der kommunistischen Ära. Ich meine, vorher war es ja eh klar, die Zaren waren dieselbe Familie oder eine dieselbe Familie wie die Briten, wie die Dänemark, ja, Häuser Hessen und Schleswig-Holstein. Das war klar. Und da wurden auch schon riesige Netzwerke natürlich dann aufgebaut, auch in Russland. Aber dann die kommunistische Phase. Ja. Und damit hatten diese alten Geheimdienstnetzwerke anscheinend sehr viel zu tun. Und das zieht sich halt eben bis in die heutige Zeit rein, weil überall bei 9/11 hast du halt eben dann die Fingerabdrücke von Skull and Bones. Ich meine, es hätte wahrscheinlich sogar gereicht, so klassische Maulwürfe hier zu haben. Damit hätten die Russen theoretisch natürlich dann, das so deichseln können, dass halt dann Ermittlungen sabotiert werden, dass diese Anschläge passieren. Aber es gibt halt eben noch andere Möglichkeiten. Wie gesagt, jeder, der sich da jetzt aufregt, über meine Interpretation und meine Darlegung der verschiedenen Szenarien, jeder, der sich jetzt aufregt, ja, ist wirklich so programmiert in eine der Standardrichtungen. Ja, also wenn immer die Emotionen reinkommen, also, ja, weil jemand glaubt halt an dieses gewöhnliche Verschwörungsnarrativ. Ja, das wurde ja auch dann zelebriert nach 9/11. Da haben ja dann Leute gesagt im Prinzip, Skull and Bones, da stecken die Windmühlen von Zion dahinter. Also die jüdische Weltverschwörung steckt hinter Skull and Bones. Und eigentlich die gesamte Anglosphäre, ja, Britannien, USA, das ist ja alles, sei ja alles in den Händen gewesen an der Rothschilds und so, was völliger Quatsch ist. Du musst halt immer wieder auch Dinge dazulernen, du musst halt diese Geheimdienste kennen, die Geschichte besser verstehen und ansonsten bist du halt einfach, lässt du dich halt benutzen von irgendwelchen Leuten, die halt in irgendwelchen mächtigen Kreisen, die solche Narrative halt eben dann verbreiten. Man hat dann gesehen, es ist halt dann diese alternativen Medien sind explodiert nach 9/11, da haben die Russen sicherlich auch mitgeholfen, aber nicht nur. Die Amerikaner steuern ja selber Verschwörungsmedien über die John Birch Society und den Council for National Policy. Also hattest du von Ost und West hattest du diesen Einfluss und man pushte halt schon diese Verschwörungsnarrative. Aber das ging halt meistens dann in die Richtung, ja, jüdische Weltverschwörung, irgendwelche Zauber-UFOs und hast du nicht gesehen. Also Hauptsache Ablenkung von diesen ganzen geheimdienstlichen Angelegenheiten. Und es gab halt damals so ein paar wenige, die halt dann die ja dann so bessere Sachen gemacht hatten, also gerade irgendwie gerade Jones halt in den USA und so, der hat halt eben dann viel gemacht über das Bones-Netzwerk und halt eben dann auch hat eine strikte Ablehnung von diesem Putin-Regime da in Russeland und hat halt eben dann auch Dinge angesprochen, ja, wie fake der Kalte Krieg eigentlich war. Also das war halt eben dann so, sag mal so, die seltenen Lichtblicke eigentlich in den alternativen Medien damals. Aber es wurde dann immer schlechter und je schlechter es wurde, umso mehr wurde es gepusht. Also wenn du damals halt irgendwelche Sachen veröffentlicht hast, so in dem Bereich, das wurde dann gepusht im Netz. Wahrscheinlich auch schon durch Bots oder irgendwelche Bürogebäude voll mit Klicksoldaten, die halt dann so dieses Zeug gepusht haben, auf Google Video damals noch und so weiter. Also es wurde mit Sicherheit indirekt künstlich gefördert. Ja, wie du halt heute auch mit Botnetzen alles künstlich halt eben pushen kannst. Also das heißt, kann man alles hier nachlesen, hier unter anderem von Mr. Robert Baer, CIA-Legende, ist dann da irgendwann raus, weil er gesagt hat, der Laden ist infiltriert und es hat alles kaputt gemacht. Man hat halt ganz spät, hat man halt Ames, diesen Verräter Ames geschnappt, aber dann war halt eben der Schaden schon da und deswegen war man dann weltweit halt ziemlich blind. Dann war man eben dann blind und so und es gab dann halt neben der wo war ich hier in meinen Notizen hier? Es gab dann neben der offiziellen Untersuchung der 9/11-Commission, gab es ja eben auch dann geheime, verdeckte Untersuchungen, warum es zu diesem Geheimdienstversagen kam. Also sogenannten Geheimdienstversagen. Ich meine, ja, ein hoher Maulwurf ist auch ein Geheimdienstversagen, klar. Aber man konnte halt in der öffentlichen 9/11-Commission, man konnte da halt eben diese geheimen Sachen nicht ansprechen, sonst hätte man halt Ermittlungen sabotiert, alles schlimmer gemacht. Ja, und deswegen hat man da schön einen Deckel drauf gemacht, hat dann halt so eine Pseudo-Commission da abgezogen. Und hat dann halt eben dann gesagt, ja, war halt Pech, ne? Wir haben da nicht, die Geheimdienste haben nicht richtig miteinander kommuniziert, das war jetzt auch nicht unbedingt gelogen. Und es ist halt leider ein Versagen gewesen. Das war dann so die offizielle Darstellung. Intern hat man natürlich dann, so wie es halt Baer auch darlegt, hat man natürlich gesucht nach den Maulwürfen. Man hat eben untersucht, die ganzen FBI-Leute, die an den Terroristen dran waren. Warum wurden diese FBI-Leute dann ausgebremst? Warum wurden ihre konkreten Hinweise nicht weiterverfolgt? Ja? Natürlich hat man dann nach Maulwürfen gesucht. Aber halt, das konntest du nicht in der Öffentlichkeit präsentieren. Also gibt viele Leute bei den Behörden natürlich, die wirklich was taugen, ja, die machen halt ihren Job, nehmen den ernst und so. Und du kannst auch solche Leute nicht einfach konfrontieren mit irgendwelchem Verschwörungsmüll aus dem Internet. Du musst schon Spionage verstehen und dich dann sinnvoll beteiligen, ja. Und was halt eben dann eben noch schlimmer war, also nach 9/11, die Verdächtigungen natürlich gegen die Bush-Admin, die Kriege Irak-Afghanistan, Patriot Act. Das heißt, dann wurden die Leute, also Linke, Mainstream-Rechte, die wurden alle total wahnsinnig vor Sorge, dass halt Amerika eine Volldiktatur wird. Bei dem nächsten Anschlag dann. Die Russen haben natürlich dann ganz geschickt eben diese Stimmungen ausgenutzt im Westen. Das ist halt eben dann ein riesiges Problem geworden. Ja. Und manche, gerade im rechten Spektrum und so, die machten natürlich dann genau das Falsche. Nämlich, die beteiligten sich an Terror selber oder wollten sich mit den Russen verschwören. Ja, weil diese rechten Leute dann geglaubt haben, sie können niemandem mehr in der Regierung trauen, das ist alles nur noch New World Order und und die Windmühlen von Zion und so. So war das teilweise und dann verschwören sie sich mit den Russen. Und geraten dann natürlich, ja, also werden irgendwie terroristisch und verschwören sich mit den Russen und werden dann zur Zielscheibe für das FBI, Zielscheibe für die NSA, Zielscheibe für die CIA. Ja, und die sind ja jetzt ausgestattet mit ganz anderen Möglichkeiten. Also es gibt genügend professionelle Leute da draußen, die wirklich die Wahrheit rausfinden wollen. Ja, und es gibt dann immer Gejammer in der rechten Szene über drohende False Flags. Ja, dass halt rechte Kreise dann beschuldigt werden. Ja, also da reden natürlich Influencer drüber. Oh, dann geht irgendeine Bombe hoch, so wie Oklahoma City, und dann heißt es halt ein rechter Täter und so. Und dann meinen die Influencer dann, ja, aber das ist dann ein Inside-Job. Ja, und wenn sie jetzt drüber reden, dann können sie, wenn es dann soweit ist, können sie halt auch wieder sagen, es war einfach nur ein Inside-Job. Aber das ist dann in Wirklichkeit gar nicht so einfach. Ja, und das ist auch keine richtige Spionageabwehr, wenn du einfach nur sagst, ja, False Flags und so, und False Flags werden kommen, False Flags werden kommen. Es braucht schon richtige Spionageabwehr. Du musst dir jetzt schon richtig Gedanken drüber machen, was halt eben dann kommen wird. Ja, du musst dir klar sein über klassische russische Maulwürfe, die einfach nur Sachen verraten an die Russen. Ja, und mit den Informationen schützen die Russen dann halt Terror. Schützen die Russen halt dann eben dann Terrorismus hier in Europa, in Amerika. Und dann muss dir eben noch klar sein, es gibt ältere Geheimdienstnetzwerke und die haben nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ja, und das hat nichts zu tun mit diesem Verschwörungsstoß, so von wegen, ja, die Windmühlen von Zion und so. Es kam dann vor einem Jahr oder so, kam ein neues Buch raus von Robert Baer, die CIA-Legende, nämlich The Fourth Man, The Hunt for a KGB Spy at the Top of the CIA and the Rise of Putin's Russia. Ziemlich langer Titel. Also es geht darum, nachdem diese Verräter geschnappt wurden, wie Aldrich Ames und Hansen, dann kamen halt so die Top-Leute bei der CIA drauf, dass es wahrscheinlich noch einen Maulwurf gibt. Und der ist bis heute, oder der blieb unentdeckt. Und dann wurde ein Geheimteam zusammengestellt, um eben alle möglichen Akten zu wälzen, um eben einzuschätzen, wer ist wahrscheinlich dieser Super-Mole oder Giga-Mole, also der Ultra-Maulwurf. Es waren dann wie so drei Frauen, die dieses Sonderteam dann geleitet hatten. Das waren die besten, besten halt Jäger von Spionen, ja, in der Agency. Das heißt, die machten ihr ganzes Leben lang Spionageabwehr. Und dieses Sonderteam blieb absolut geheim. Also die haben ja jeden untersucht, jedes hohe Tier bei der CIA. Ja. Es gab eben auch noch einen russischen Überläufer, vom russischen Geheimdienst, einen Überläufer, der hat eben auch noch Informationen beigesteuert. Dieser Überläufer hat eben auch selber dazu beigetragen, dass richtig krasse Verräter aufflogen. Und dieser Russe meinte eben dann, es gibt noch einen Maulwurf, einen Supermaul. Die neuesten Informationen zu diesem halt unentdeckten Maulwurf, diese neuen Informationen landeten dann halt in dem neuen Buch von Baer, The Fourth Man. Also es war Alexander Zaporoschki, KGB-Colonel, der wurde dann von der CIA angeworben in Ostafrika in den späten 1980er Jahren. Und die Informationen von Zaporoschki, die Informationen führten eben dann zu der Verhaftung von Aldrich Ames im Februar 1994. Und später gelang es dann auch mit Hilfe der Informationen Hansen zu schnappen im Februar 2001. Also Ames und Hansen waren somit die Schlimmsten. Ja. Das heißt, die haben wirklich dann Geld kassiert. Also vor allem Hansen, glaube ich, hatte sehr viel Geld kassiert. Und immer wieder abkassiert und neue Menschen verraten. Also da wurden dann Agenten, Doppelagenten, wurden dann verhaftet von den Sowjets, gefoltert, umgebracht und so. Nur wegen Hansen. Damit nur halt aus Geldgründen, einfach nur für Geld. Baer beruft sich eben auf dieses Sonderermittlungsteam und man geht davon aus, dass der zusätzliche Verräter war Teil von der Central Eurasia Division bei der CIA. Hier dieses Sonderermittlungsteam wurde geführt von Lane Bannerman, die hat auch mal gearbeitet unter Baer, Mary Ann Hugh und Diana Worthen. Und noch jemand vom FBI, nämlich CI Analyst Jim Milburn. Also man hat dann eben alles mögliche an sogenannten Anomalien untersucht, also wenn halt Leute verhaftet wurden, wo die Operation gut abgesichert war und so, alles hier miteinander abgeglichen und so, und dann kam man eben auf so ein paar Namen, die Verdächtigen, ja, wer dieser Superverräter war. Saporoschki dachte dann nach der Wende, er kann dann wieder mal Russland besuchen und so. Die haben den prompt verhaftet und zu 18 Jahren Haft verurteilt. Wurde dann 2010 getauscht. Und das war teuer. Also die Amerikaner mussten halt, glaube ich, 10. Die Amerikaner mussten 10 verhaftete Schläferagenten der Russen hergeben. Das war, glaube ich, auch Anna Chapman. Ja. Dass die schmorten da in einem amerikanischen Knast und dann hat man 10 von denen getauscht irgendwie gegen diesen Zaporoschki, glaube ich. Also wie ich, ziemlich krasser Tausch hier. Es ist natürlich dann schwierig, diese Arbeit so nachzuvollziehen im Detail, wenn man halt jetzt da von außen ein bisschen drauf guckt, aber dann streiten Leute darum, ja, aber war es nicht doch Ames, der das eine verraten hat schon vorher und bla bla bla. Da muss man eben natürlich immer weiter an diesen Fällen dranbleiben, weil es geht halt wirklich darum alles, ne? Ich meine, Terrorkampagne auch in den USA, das wissen ja Leute von den Special Forces. Das hat ja auch irgendwie Jesse Ventura immer gesagt. Der war ja irgendwie so eine Art Navy SEAL, Kampfschwimmer, Underwater Demolition. Und er hat eben dann gesagt, ey, ein Team von Profis, die können ein Land hier so destabilisieren. Also die können so viele Attentate machen und Sachen kaputt machen. Da hast du eine Staatskrise. Ja, und das ist halt wirklich so, dass halt auch die USA so viel Macht und Geld, wie sie haben, als Regierungssystem, ja, auch die sind natürlich verwundbar für Terrorkampagnen. Das sollte klar sein. In Russland lässt man da eh nichts anbrennen. Also in Russland wird alles überwacht und es ist überall Spitzel und alles wird abgeschnorchelt an Daten. Ja, da fürchtet man sich auch sehr stark vor Terror. Wir haben jetzt gesehen, im Zuge des Ukraine-Krieges gab es dann einige Anschläge in Russland, also jetzt nicht nur gegen Fabriken und irgendwelche Anlagen. Es gab auch dann dieses Attentat hier gegen Alexander Dugin, wo dann, glaube ich, seine Tochter war es irgendwie. Seine Tochter ist dann, glaube ich, draufgegangen bei dem Attentat. Und es gab dann eben noch andere Figuren, auch so Propagandisten, die dann getötet wurden. Und jetzt fürchtet man halt eben mehr und mehr den Terror hier in Russland. Und man sagt halt, das seien satanische oder satanistische Netzwerke, die den Terror hier machen. Also man will da eben dem Ganzen noch so einen gewissen Spin verpassen, um halt dann so eine richtige Hexenjagd, also im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich eine Hexenjagd dann zu starten, gegen diese Netzwerke. Ja, und ich kann mir vorstellen, wie viel gefoltert wird. Ich meine, selbst in den gewöhnlichen russischen Gefängnissen, da wird ja gefoltert ohne Ende, um halt Geld zu erpressen aus den Angehörigen eines Häftlings und aus anderen Gründen und so. Also die Russen foltern auch rauf und runter. Also und andere Leute haben dann dieses Buch eben kommentiert, diesen Sachverhalt kommentiert, also was Baer da veröffentlicht hat vor einem Jahr oder so. Hier zum Beispiel Jim Milburn, ehemaliger FBI Counterintelligence Agent. Und der sagt, er denkt auch, es gibt diesen vierten Mann, also diesen weiteren Supermaulwurf. Und er kann nicht über alles reden hier öffentlich, was er weiß, aber er geht davon aus. Tja, und dann hast du eben noch zusätzlich als Problem, neben russischen Netzwerken, eben noch diese alten Geheimdienstnetzwerke. Also gerade Skull and Bones, die haben ja wirklich, ja, also Bones hatte wirklich das Zeug dazu, um das FBI auszubremsen, ja, das FBI auszubremsen, das gegen Al-Qaida-Piloten in den USA ermittelte. Also da haben wir dann die besten Spuren und die besten Ermittlungsansätze, die hat man dann hier einfach in einen Stapel da reingesteckt mit 3000 anderen Spuren und hat dann zwei Leute diesen einen Stapel da bearbeiten lassen. Und natürlich ging das beste Zeug in dem Stapel unter. Also das heißt, es gab manche rechte Terrororganisationen, rechte Terrornetzwerke in Amerika. Das FBI jagte zum Beispiel Robert J. Matthews von der Gruppe The Order. Also der ist mit 11 Jahren, ist er der John Birch Society beigetreten. Also das war so diese Verschwörungstheoretiker, Standard-Klitsche, ja, Supreme. Das heißt, die Bestsellerbücher von der Birch Society definierten halt die modernen amerikanischen Verschwörungsmedien und das Zeug landete auch natürlich dann in Deutschland und löste hier halt dann die nächsten Wellen aus der Verschwörungsmedien. Also ich habe das mal gezeigt in den 80ern und 90ern, da kamen dann halt hier plötzlich diese Bücher raus und so und das war dann einfach halt einfach abkopiertes Zeug von den amerikanischen Autoren von der Birch Society. Also Matthews wird Mitglied von der Birch Society mit 11 Jahren, ging dann zu der Mormonenkirche und so, hat dann eine erste Milizgruppe geformt, nämlich die Sons of Liberty. Also es waren alles Mormonen-Prepper, die da Mitglieder wurden. Die Gruppe hatte 30 Mitglieder. Das war also das erste Netzwerk von dem. Selbstverständlich war Matthews ein Fan von dem 1978er Roman The Turner Diaries, geschrieben von dem National Alliance-Gründer William Luther Pierce. Also fast jeder Rechtsterrorist in Amerika hatte irgendwie dieses Buch gelesen. Ja, geht es ja darum, du machst irgendwie Terror und dann provozierst du damit irgendwie die Regierung und dann versucht die halt zurückzuschlagen und dann passiert dann noch mehr rechter Terror und Gegenterror und dann schaukelt sich das hoch bis zu einem Bürgerkrieg und dann sind auch die gemäßigten Konservativen eben gezwungen zu kämpfen und dann am Ende gewinnen halt so die Weißen, die Konservativen. Ja, so ist das in dem Buch. Und dann haben sie halt eben die neue Organisation gegründet damals, The Order. Ja, inspiriert von den Turner Diaries und die haben dann halt immer mehr Überfälle gemacht. Die hatten dann erst Läden überfallen, dann hatten sie kleine Bankfilialen überfallen, haben sie Zehntausende Dollars jeweils erbeutet. Und dann haben sie irgendwann hier geschnallt, wo sie die Geldtransporter hier hijacken können. Und dann haben sie halt pro Aktion mehrere Millionen Dollar verdient. Und dieses Geld sollte eben in diesen White Power Krieg einfließen. Ich meine, kannst du dir vorstellen, wenn da halt dann Millionen vorhanden sind an Budget. Ja, da können natürlich dann Strukturen, also terroristische Strukturen aufgebaut werden und so und Tarnstrukturen und Aktionen gefahren werden. Aber ja, es fehlte denen halt an geheimdienstlichem Know-how, glücklicherweise an Tradecraft. Matthews hat dann noch so einen Brief geschrieben, also er befindet sich im Krieg gegen die Bundesregierung, also die gesamte Bundesregierung, halt basierend auf seiner John Birch Verschwörungsideologie. Also für ihn war die Bundesregierung nur schlecht, alle Federal Agents waren irgendwie böse. BATF, FBI, ja, das war für ihn alles so der Satan, die New World Order und die wollte er alle bekämpfen. Also in Wirklichkeit gibt es so viele brauchbare Leute auch beim FBI, auch bei der CIA, NSA und so. Das heißt, die wollen halt einfach so diese gewöhnlichen Agenten, die wollen einfach nur das Richtige machen. Aber Matthews hat sich halt einreden lassen, nee, die ganze Federal, die ganzen Bundesbehörden sind alle der Teufel. Und du musst jetzt irgendwie diesen Terror machen, um Amerika zu retten. Hätte er die Struktur in Amerika besser verstanden, dann hätte er halt geschnallt, wie die Problematik wirklich ist, mit halt Maulwürfen, uralte Netzwerke und so, ja. Ich meine, nach der amerikanischen sogenannten Unabhängigkeit, ich meine, es war sowieso clever für die Briten, halt eben dann Washington auf dem Papier gewinnen zu lassen. Das hielt einem die Franzosen vom Leib. Und man konnte dann sowieso die wachsenden USA halt flooden, also wirklich überfluten mit neuen Agenten aus Britannien oder aus deutschen Gebieten halt über hochadlige Netzwerke. Ne? Also hätten diese Leute mal richtig geschnallt, wie das läuft, dann hätten sie vielleicht irgendwas Schlaueres gemacht, aber es war halt alles so in diesem vorgestanzten Rahmen. Ja? Halt Verständnis hatte er aus den Birch-Verschwörungsbüchern, White Power und halt dann so, ja, revolutionären Terror. Ja, du stiehlst halt Geld, jagst Sachen in die Luft und so. Er hat dann noch gemault, dass das FBI halt auch seine Familie bedroht hätte. Ich meine, das FBI spielte teilweise wirklich mit extrem schmutzigen Tricks, mit dem COINTELPRO-Programm. Aber ich meine, ja, was erwartete Matthews, ja, mit so einer Nummer? Und das ist halt eben dann das Problem, wenn halt einfach Leute sich halt, also auch gemäßigtere Leute, was vernünftigere Leute, die interessieren sich halt für geheimes Zeug, ja, landen leider bei Verschwörungsmedien. Und wenn Leute sich dann reinziehen lassen, so in Radikalismus und Terror, dann sind sie natürlich dann die Zielscheibe fürs FBI und NSA und alles drauf und runter. Furchtbar, was diese Falschinformation natürlich dann anrichten kann, ey. Also es gab mal die Jagd nach Matthews und Die haben sich versucht, dann alle sich zu verstecken, aber einer wurde zum Verräter in der Gruppe. Und dann gab es da die Belagerung von dem einen Haus. Also Matthews hat dann irgendwie 1000 Patronen da rausgefeuert aus den Fenstern und so. Die haben dann versucht, ihn da rauszuräuchern mit halt so Dingsgranaten und so. Er hatte eine Gasmaske. Irgendwann haben sie diese M79 Starburst Flares ins Haus reingeschossen. Und das entzündete halt anscheinend eine Schachtel mit Handgranaten in dem Haus und halt seinen Munitionsvorrat. Und dann ist halt das Feuer ausgebrochen. Matthews hat halt ihn dann weitergefeuert, aber irgendwann ging der Rauch dann irgendwie durch seine Maske dann durch oder was. Und dann, ja, war es das für ihn. Und die Szene, also die White Power Szene, hat ihn dann so als Märtyrer gefeiert. Das war dann auch so eine Inspiration dann letztendlich für Timothy McVeigh. Und McVeigh kannte auch die Turner Diaries. McVeigh war auch halt in diesen Birch-Verschwörungsmedien typischen Kreisen mit drin und hat sich da halt immer weiter reinziehen lassen. Und irgendwann war halt McVeigh halt dann so durch, dass er dann gedacht hat, er muss jetzt halt einen Anschlag machen mit so einer riesen Bombe. Es gab schon ein paar komische Sachen im Zusammenhang mit Oklahoma City, aber es ist halt so billig, eben dieses Narrativ da zu bemühen. Ja, es war einfach ein kompletter Inside-Job. Es gab komische Warnungen, es gab ein paar komische Sachen, aber man kann jetzt nicht einfach diese Reflexreaktion machen, wie es halt diese Birch-Verschwörungsmedien damals alle gemacht haben. Und sagen, das ganze Ding ist ein Inside-Job. Timothy McVeigh war ein so ein fremdgesteuerter, ferngesteuerter Zombie-Agent der New World Order und so. Das funktioniert so nicht. Sondern du musst schon richtig ermitteln, auch im Vorfeld natürlich dann eben Spionageabwehr machen. Ja, ich meine, wenn du halt richtiges Wissen verbreitest, wie es halt wirklich läuft, dann hättest du schon mal das meiste an Problemen eigentlich gelöst, weil halt eben dann Leute sich nicht reinziehen lassen in sowas Dummes. Ja, und manche von The Order wurden halt dann verurteilt zu 250 Jahren im Gefängnis und so für halt bestimmte Morde und so. Und ja, wie es halt eben dann so läuft bei den Diensten. Also es gab dann so einen Al-Qaida-Aussteiger, Jamal Al-Fadl, der stieß erstmal dazu zu den afghanischen Mujahedin hier über die Farouk-Moschee in Brooklyn. Also der hielt sich an den USA auf zeitweise und wurde dann zu einem hohen Tier bei Al-Qaida. Ursprünglich waren diese Mujahedin, also gerade diese Bin Laden-Typen, diese Bin Laden-Mujahedin, die waren ja ursprünglich angeleiert, gefördert worden durch die CIA, auch durch die Briten, auch über den Umweg, über den pakistanischen Geheimdienst, um eben die Sowjets zu bekämpfen in Afghanistan. Aber die Sicherheitsexperten Amerikas haben damals schon gewarnt, wir züchten da ein Monster. Also das, was wir da ranbauen, hier mit Al-Qaida und so, oder halt mit diesen Mujahedin, das fliegt uns nochmal richtig um die Ohren. Also diese Schulbücher, diese für die jungen radikalen Moslems, was sie da verwendet hatten, ja, die also heute noch verwendet werden, diese Schulbücher stammten eigentlich von den USA, haben die USA eben geschaffen, um diese Leute zu radikalisieren gegen die Sowjets. Und klar, wer hatte die Hand auf diesen Operationen, diesen CIA-Operationen damals, ja, um halt Mujahedin zu fördern? Das waren halt diese Bones-Leute. Diese Skull and Bones-Leute, diese Yale-Typen da bei den Republicans. Also du musst schon einigermaßen trennscharf eben abschätzen können, wer ist eigentlich wer im amerikanischen System. Wer arbeitet wahrscheinlich für wen, wer zieht die Fäden, wer trifft Entscheidungen. Ja. Und es wurde halt dann immer wieder in diesen kontrollierten Verschwörungsmedien, ja, unter Kontrolle von Russland und den USA, wurde immer wieder gesagt, ja, Bones und alles, was irgendwie verschwörerisch ist, das geht alles zurück auf die internationalen Banker, auf diese Juden und bla 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 bla. Ja. Also, dieser Typ, dieser Jamal Al-Fadl, hatte dann wirklich diese Treffen da 1988 mit Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Mohammed Atef und so weiter und so weiter. Ging die Gründung von Al-Qaida. Er wurde nicht sonderlich gut bezahlt damals. Und und hat halt eben dann Geld beiseite geschafft für sich selber. Und dann war Osama Bin Laden sauer auf ihn. Also ist er übergelaufen, wurde ein Informant für die Vereinigten Staaten. Ja, und dann hieß es halt eben, die Al-Qaida-Leute, die wollen auch waffenfähiges Uran bekommen und alle möglichen Anschläge machen und so. Das heißt, man war natürlich schon vorgewarnt. Dann da so in den 90er Jahren dann. Ja, also man wusste, Al-Qaida ist halt, die haben wirklich hier Großes vor. Und ja, dann gingen halt Ermittlungen weiter. Gab es diese Catherine Kaiser oder Kieser vom FBI, die erfuhr von FBI Special Agent Harry Smith, ein Algerier mit französischem Pass und abgelaufenem Visum namens Zacharias Moussaoui, der wollte lernen, wie man eine Boeing 747 fliegt, aber er wollte nicht lernen, wie man startet und landet. Ja, und dieser FBI-Agent wollte dann eben sofort einen FISA-Gerichtsbeschluss haben, um den Laptop von diesem Moussaoui zu durchsuchen, ja, den ganzen Laptop zu durchforschen. Aber das wurde abgelehnt. Also Kaiser ist erstmal hier im FBI-Gebäude herumgelaufen und hat gesagt, ja, wir müssen irgendwie diesen Durchsuchungsbefehl herkriegen. Ohne Erfolg, hat es 3 Wochen weiter versucht. Ohne Erfolg. Man bekam nicht diesen verfluchten Durchsuchungsbefehl. Dann, fast zur selben Zeit, FBI-Agent Ken Williams schickte einen Bericht an die Sonderabteilungen des FBI über Radikalismus und über Bin Laden. Die hatten eine eigene Abteilung gegen Al-Qaida. Und hat dann gesagt, es gibt ein ganzes Al-Qaida-Netzwerk an diesen Flugschulen in Amerika. Nö, kein Interesse. Ja, also das heißt, diese Bin Laden-Sonderabteilung oder dieses Referat, wie wir Deutschen sagen würden, beim Geheimdienst, hier in diesem deutschen Jargon, die hatten da praktisch 3000 Spuren angesammelt innerhalb von wenigen Monaten. Und diese Top-Spur, ja, dieses Top-Material über die Flugschulen, das wurde einfach mit reingeworfen in diesen Haufen mit 3000, in diesen Haufen mit 3000 anderen Spuren. Und es hieß halt irgendwie, hier, der Antiterror-Direktor Dale Watson, der hatte nur 2 Leute. 2 Leute, um diese tausenden Spuren zu bearbeiten. Und natürlich ist es dann nichts geworden. Konnte diese Spur nicht richtig verfolgen. Man hätte diese Leute geschnappt. Und dann wäre es richtig interessant geworden. So, wer ist dieser Dale Watson? Watson ermittelte auch nach dem Oklahoma City Bombing. Sicherlich da auch was vertuscht. Watson wurde dann zum Deputy Chief vom CIA Counterterrorism Center. Und die CIA ist die Domäne von Skull and Bones. Also die Führung der CIA ist diese alte Gruppe Skull and Bones, die auf Britannien zurückgeht, aufs britische Kolonialreich und eben den Hochadel. Watson verließ das FBI 2002, also er hat es eigentlich mit vermasselt, anscheinend, verließ dann das FBI 2002 und ging dann zu dieser Beratungsfirma in Washington D.C., Booz Allen Hamilton. Das ist halt auch so eine Spionage-Klitsche. Ja, und kannst du natürlich dann eben schauen, wer halt alles da arbeitet bei Booz Allen Hamilton. Ja, das heißt, das ist ja ein sehr, sehr großer Name. Das ist ein sehr, sehr großer Name, hat 24.000 Mitarbeiter. Hier, also ein großer Dienstleister für das US-Verteidigungsministerium neben Halliburton, KBR und Academy. Ja, also bin ich sehr nahe am amerikanischen Geheimdienst. Im Unternehmen arbeiten verschiedene hochrangige Mitglieder aus den amerikanischen Geheimdiensten, unter anderem der ehemalige Gesamtleiter, Director of National Intelligence, John M Michael McConnell, und der ehemalige CIA-Leiter James Woolsey, der von 2010 bis 2017 als nationaler Geheimdienstdirektor tätige James Clapper, dessen Buch übrigens stinklangweilig ist, war bei Booz Allen als Vorstandsmitglied tätig. Ja, und Clapper hat ja gesagt, als er raus ist, glaube ich, es war, oder kurz bevor er raus ist, 2016 hat er gesagt: Wir werden jetzt systematisch alle europäischen Parteien untersuchen, die Verbindungen haben zu den Russen. Na dann. Ja, das heißt, FBI-Leute nannten das damalige Verhalten der FBI-Führung kriminelles Versagen. Also es ging in Richtung Dale Watson und auch andere. Ja. Und das ist halt eben so das Problem hier mit diesen Maulwürfen, weil die können tatsächlich ihre Handlungen vertuschen. Die können halt dann sagen, ja, wir schieben jetzt mal das eine hierhin, wo kaum Personal ist, und der Maulwurf sorgt dafür, dass irgendeine wichtige Spur halt verloren geht oder dass halt zu lange drauf gesessen wird. man lässt das eine oder andere verschwinden. Ja, es war damals auch bei den Atomspionen so, dass plötzlich manche Sachen verschwunden, das eine wurde nicht weitergeleitet und dann, ja. Und du kannst dann immer hinterher auch sagen, wie nach 9/11, ja, wir hatten nicht genug Mittel, wir hatten nicht genug Befugnisse, ja, die blöde Verfassung stand uns im Weg und so, die Freiheit der Leute stand uns im Weg und so. Unglaublich gefährlich. Ja, und an 9/11 hieß es dann intern sofort, ups, mehrere der Flugzeugpassagiere sind Al-Qaida. Wir haben die nämlich schon irgendwie in unseren Datenbanken. Hier bei diesem riesigen Haufen an Spuren. Ja, dieser Riesenhaufen. Ja, und dann kamen die neuen Programme. Stellar Wind. Also die NSA hilft dann im FBI, also im Patriot Act. Die Verfassung schützt nicht bei militärischen Angelegenheiten. Terror gilt jetzt auch wieder als militärische Bedrohung. Wenn du mit den Russen rummachst, gilt das dann wohl auch als militärisch. Ja, also haben die da tatsächlich hier dann umgeschaltet, ja, auf diese neue Antiterrorwelle. Aber es wurden eben die Maulwürfe nicht gefangen und es wurde jetzt auch nicht so richtig, wurde jetzt halt eben dann auch nicht so richtig halt hier gesucht nach solchen Verrätern hier wie bei Skull and Bones. Ja. Ich meine, die Verschwörungsmedien waren wenigstens die einzigen damals, die halt überhaupt was gemacht hatten zu Skull and Bones in dem Zusammenhang und halt den Background der Bush-Familie und halt so alte Netzwerke und so. Immerhin war das das. Ja. Aber die Szene hat sich ja halt eben dann versteift auf irgendwas anderes und halt, ja, juiced 9/11 und so. Hat man es halt dann in die Richtung gebracht und so und irgendwann hat es keinen mehr interessiert. Aber richtig aufgeklärt wurde das halt einfach nicht richtig. Und auch diese Netzwerke wie Skull and Bones wurden falsch verstanden von den Verschwörungsmedien. Und innerhalb von, ja, wenigen Jahren konnten dann vor allem diese Netzwerke, also Bones in Verbindung mit dem Council for National Policy und der John Birch Society, die konnten dann eben das, die Narrative wieder so hindrehen, dass halt das Verschwörungsmedienpublikum dachte, die Republicans sind die Guten. Das seien doch die Guten. Ja, unter Bush hieß es noch, nee, das ist der Hort der New World Order, das sind die größten Verräter, ja, arbeiten für die internationalen Banker. Und dann kamen so die Obama-Admin, dann hieß es so, ja, aber es gibt doch viele gute Republicans und blablabla und blablabla. Und dann bei Trump war dann alles vorbei. Also da hieß es dann, Hosanna, der Messias ist da und es gäbe so ein großes Geheimteam in den Republicans, die retten uns dann alle. Ja, und halt immer mehr einfach blanke Werbung für die Republican Party. Früher haben die sogenannten alternativen Medien noch gesagt, nö, das ist ein Parteienkartell. Das ist ein totales Parteienkartell. Ich meine, manchmal waren die Top-Kandidaten hier bei den Präsidentschaftswahlen beide in derselben Geheimgesellschaft, wie zum Beispiel 2004 muss das gewesen sein. Das war dann Kerry gegen Bush. Beide Mitglied von Skull and Bones. Eine der elitärsten Geheimgesellschaften, nehmen jedes Jahr nur 15 neue Mitglieder auf. Ja, und das kannst du nicht mit der Geschichte, mit dem Background, das kannst du nicht weglabern als, ja, das ist eine Studentenverbindung. Nee, die dominieren im Geheimdienstbereich und im Militär. Und ich konnte auch die älteren Verbindungen aufzeigen zum Hochadel und so, zum Britischen Reich. Holy moly. Ich meine, wir reden hier von halt adeligen Kreisen, die halt die East India Company geleitet hatten und kontrollierten dann den Opiumhandel, dann führte man Opiumkriege gegen China, man vernichtete sowieso Chinas Eliten über Geheimdienste. So fähig waren diese Netzwerke, diese alten Netzwerke. Ja, und ja, wie gesagt, jetzt hast du halt so, du siehst halt eben dann gerade diese typische Verschwörungsinfluencer-Generation von damals, also Jones oder Jason Burmes, war glaube ich sogar beteiligt, einer von den Beteiligten an dem Loose Change-Film. Wenn ich mich recht erinnere. Also Jason Burmes ist jetzt pro-Republican, Jones natürlich. Ich glaube, Luke Radowski machte jetzt auch so komische Sachen, irgendwie pro-Trump viel, glaube ich. Oder pro-Trump und pro-Republicans und so, glaube ich auch pro-Russland. Ja. Das heißt, die sind da alle geflippt. Die sind alle geflippt. Die hatten alle damals gesagt, oh die Gott, die Republicans, unrettbar. Unrettbarer Saftladen. Ja? Das, die Bedrohung, die kriegst du auch nicht weg, indem du einfach jetzt Democrat wählst, natürlich. Ja, so waren die damals. Und dann innerhalb von ein paar Jahren oder was, wurden die alle zu Cheerleadern für die Republican Party. Tja, also, das heißt, Ja, dieser Ex-KGB-Typ im Kreml, also halt Wladimir Putin, der deutschen Hasser Putin, wegen der Familien-Backstory. Putin, der immer geträumt hatte davon, zum KGB zu gehen, um die Deutschen zu infiltrieren, die Deutschen fertig zu machen. Ja, das heißt, wir haben dieses KGB-Regime in Russland, die ja jetzt halt mehr auf Zaren-Marketing machen, setzen. Und diese Typen da drüben wären an sich schon eine große Bedrohung, weil sie halt eben weil die Russen halt eben durch ihre Maulwürfe im Westen, in Europa, in Amerika, weil die Russen halt hier natürlich dann alle möglichen Optionen haben, Terrorismus, Blackouts, ja. Das allein ist schon schlimm genug, aber zusätzlich haben die Russen ja sehr viel hohes Gewicht halt, haben die Russen sehr viel hohes Gewicht hier bei alternativen Medien, ja, das heißt, da können die Russen hier theoretisch Terror machen oder die Russen fördern hier Terror, schützen hier Terrorismus. Und dann heißt es da noch über die Propagandakanäle, ja, das war eine False Flag der New World Order. Ich meine, das wäre an sich schon ein Riesenproblem. Die russische Infiltration, das ist ja auch das Problem bei der SPD, bei der CDU. Wir haben das alles genauso aufgedröselt. Das heißt, ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt dann irgendwie nur auf die AfD schaut oder auf die Wagenknecht-Partei, sondern ich habe da alle Parteien immer wieder kontinuierlich abgeklappert, auch rückwirkend auf diese geheimdienstliche Infiltrationsproblematik. Also das allein wäre schon die Hölle, ja. Und ich meine, selbst wenn diese Supermächte komplett getrennt voneinander sind und so, ja, kein heimliches Quasi-Kartell haben oder richtiges Kartell haben, selbst nach dieser gewöhnlichen Betrachtung Ost gegen West, ich meine, das wäre schon schlimm genug. Weil, wenn die Russen dann sowas machen, ja, das heißt, die Russen fördern halt dann eben Terror über ihre Maulwürfe, dann reagiert halt Amerika auf die bewährte Art und Weise. Ja, und dann hat das eben auch erheblich negative Konsequenzen für die Bürger hier. Das ist halt so vertrackt, ne? Das ist die vertrackte Situation. Ja? Und wenn halt eben dann noch so eine Kartellsituation mit reinkommt, oder so eine kartellähnliche Situation mit reinkommt, das bietet natürlich dann den Supermächten ganz andere Möglichkeiten für False Flags. Also die können natürlich alles Mögliche deichseln. Ja? Und die Situation dann eben durchgehend kontrollieren. Warum reden Leute nicht über ein Kartell der Supermächte? Ich meine, die Birchers, die Birch-Bücher, Millionenbestseller von der Verschwörungsgruppe Birch Society, die zitierten rauf und runter Carol Quigleys Buch Tragedy in Hope. Und noch das andere, das American Establishment. Ja, aber die holten immer nur so ein paar wenige Zitate und vertreten dann die Bedeutung, anstatt dass sie halt weiter hinten im Buch schauen von Quigley. Ja, das ist dieses fette Buch von ihm. Weiter hinten steht nämlich, das ist ein Quasi-Kartell der Supermächte. Und die brauchen ständig Spannung und Stellvertreterkriege, ja, damit die Supermächte halt ihren Status wahren können. Das schrieb Carol Quigley. Warum schaffen es dann die Bircher-Verschwörungsautoren, die ganzen anderen Verschwörungsinfluencer, warum schaffen die das nicht, den Gedanken zumindest aufzugreifen von Quigley, zu kommunizieren und auch oder auch weiterzuentwickeln? Warum haben die das nicht hinbekommen? Wollen die das nicht? Können die das nicht? Ja, und ja, und dann hast du eben dann noch so Sachen wie Lord Louis Mountbatten vom Königshaus, ja, der halt dann unter extremen Verdacht stand, eben für den Sowjets Informationen zu geben. Es sind mehrere Szenarien denkbar. Es kann sein, dass der Hochadel sich involviert hatte. Hier da tiefer in Russland mit den Zaren. Der Plan ging irgendwie schief und man war dann irgendwie verbunden mit den Kommunisten und hatte dann so ein besonderes Verhältnis dann zu den Kommunisten. Und diese Hochadeligen hatten eben dann auch ihre alten Netzwerke in Amerika, so wie Skull and Bones. Und das macht halt hier natürlich dann alles sehr, sehr übel und die können damit natürlich dann verschiedene Sachen machen. Ja. Also, werfen wir einen Blick in den Chat heute Abend. Ich sage, ich habe noch ein paar andere Notizen hier über hier die Krisenvorsorge oder hier in Deutschland und hier großer Ausfall in Australien. Ja, dann hier so eine Studie über hämorrhagische Smallpox, also eine super krasse Variante von Smallpox. Also halt unglaubliche Tödlichkeit und schnellerer Krankheitsverlauf oder schnellere Entwicklung der Krankheit. Ja, es gab dann auch mal einen Ausbruch hier, einen kleinen Ausbruch mit 10 Leuten in Aralsk, Kasachstan. 1971. Also 3 von den 10 Leuten hatten wirklich diese hämorrhagische Form von Smallpox und man vermutete eben, dass dann diese Form von Smallpox, die eben damit rumexperimentiert wurde, in der Nähe von Aralsk auf der Vosch-Rosch-Denje-Insel hier vom sowjetischen Militär, da wurde anscheinend rumexperimentiert. Also, gucken wir in den Chat. Schreibt jemand im Chat, ganz schön schwierig, das Adelsthema dann im amerikanischen Publikum nahezubringen. Naja, es ist komplett neu. Es ist komplett neue Sache, die niemand sonst gemacht hat. Es gibt ein paar neue Studien, die in die Richtung gehen, die Secret Royals und so, aber jetzt so richtig hardcore, das hat vor mir niemand gemacht. Obwohl es eigentlich so naheliegend ist. Ich meine, du hast halt eben diese Top-Familien über 1200 Jahre, werden immer mächtiger und immer größere Imperien und holen sich dann mit einer koordinierten Aktion Britannien und machen Britannien riesig und leiten Kolonien wie Indien über ihre Geheimdienste und China und so. Es ist eigentlich vollkommen naheliegend. Das Grundkonzept ist super simpel, ja, was ich da beschreibe. Aber trotzdem sagen halt Historiker, auch teilweise Geheimdiensthistoriker, die sagen einfach so, nö, interessiert mich nicht, habe ich nie angeschaut. Es gab vor dem 20. Jahrhundert keine richtigen großen Geheimdienste. Das fing alles erst so richtig im 20. Jahrhundert an. Vorher war da irgendwie nichts großartig und damit hat sich's. Ja. Also das ist halt für die Leute komplett neu. Und was jetzt halt so Leute wie Nyquist immer fürchten, ist halt, wenn irgendwie was ablenkt von dem eigentlichen Antikommunismus. Ja. Ich meine, Antikommunismus ist gar nicht so leicht. Ja, es gibt so die neue populäre Welle des Antikommunismus, also gerade hier auf YouTube in Amerika und so, ist halt sehr simpel gestrickt, die machen sich dann lustig über irgendwelche Woke-TikTok-Videos von irgendwelchen psychisch gestörten Leuten oder man meckert halt über das Woke-Kino oder halt über generell über die Linken und so, das ist ja alles nett, aber es ist halt nicht gut genug. Die Birchers haben gesagt, sie sind die besten Antikommunisten, aber jemand wie Nyquist hat eben dann den Verdacht, dass die Birchers eigentlich Antikommunismus ruiniert haben. Zugunsten der Russen auch. Und das sind eben Leute eben vorsichtig, die wollen halt keine Goose Chase, keine Phantomjagd, die wollen keine Ablenkung und so. Und das ist halt einfach für die komplett neu. Ja, es ist absolut neu. Und genauso wie Nyquist hatte ich ja auch gedacht, bis so 2016 rum. Ich habe auch gedacht, was das will ich mit irgendeinem alten Adelskrempel? Wen interessiert das? Irgendwelche alten Säcke, die keine Bedeutung mehr haben. Was soll ich da meine Zeit damit vergeuden? So habe ich ja auch gedacht. Ja. Aber ja, ich meine, du erwartest halt in der Politikwissenschaft, also auch im Feld Antikommunismus und so, du erwartest konstante Fortschritte, wie in jeder anderen Wissenschaft auch, und du erwartest immer wieder auch mal Durchbrüche. Das sollte eigentlich normal sein. In der Chemie ist es normal, in was ich Experimentalphysik und so, das ist alles so normal, da passiert es halt ständig, aber jetzt so Politikwissenschaft, Geschichtsforschung, das ist stehen geblieben vor zig Jahrzehnten. Da passiert kein richtiger Fortschritt und da passiert nie ein Durchbruch, weil es nicht passieren darf. Das heißt, du hast wirklich riesige, riesige Familiencluster des Hochadels, also gerade Welfen, Wettiner und Reginare. Du kannst ja teilweise online, das spart natürlich dann Zeit, eben dir Listen anschauen mit Adligen, das ist dann der eine Arm, da hast du dann 100 Namen, da hast du dann, und das sind nur die Oberhäupter von der jeweiligen Teilfamilie, da hast du hier 100, da hast du da nochmal 100, da hast du hier nochmal 100, da noch 100. Über 1200 Jahre angewachsen. Ja. Ist vollkommen naheliegend, dass die halt heftige Geheimdienste geformt hatten und kontrollierten. Das ist eigentlich vollkommen simpel, das ist die Grundidee. Ja. Aber wenn dir das bewusst wird, dann hast du einen Berg Arbeit. Du musst diese alten Netzwerke erforschen, du musst vor allem dann heute alles neu bewerten. Und viele wollen das irgendwie nicht, oder viele sträuben sich dagegen. Und normalerweise ist es so, jemand, der wirklich gebildet ist, wie Nyquist, der kennt die ganze Literatur und so, und der geht immer strikt nach der Sachliteratur, aber es gibt halt über diese alten, wirklich alten Geheimdienstnetzwerke, da gibt es eigentlich so keine richtige Sachliteratur dazu. Also keine fix und fertige. Du findest natürlich jede Menge gute Sachliteratur über die jeweilige Ära und die sprechen dann immer wieder über einzelne gewichtige Operationen, auch teilweise Netzwerke und so. Ja. Aber niemand hat da jemals so eine richtige systematische Gesamtschau gemacht und halt so richtig da mal, niemand hat da mal so richtig reingestochen. Ja? Und wenn es halt nicht in der Sachliteratur ist, dann existiert das halt für einen Nyquist halt die ganzen Jahrzehnte nicht. Ja, das ist für ihn halt non-existent, weil er es halt noch nie gelesen hat. Ja? Und das wird natürlich dann nicht innerhalb von, das heißt, der wird natürlich nicht innerhalb von 3 Wochen oder was gefühlt, würde jetzt nicht halt eben dann alles, was die heutige Zeit anbetrifft, irgendwie neu bewerten. Aber wie gesagt, ich hatte selber gar nicht mit, ich hatte selber nie damit gerechnet, dass irgendwie so ein Durchbruch da überhaupt so möglich ist. Ja? Und es liegt auch teilweise einfach an dem damaligen Tradecraft. Die haben halt vor 200 Jahren, 300, 500 Jahren gedacht, sie machen es gut, waren damit auch erfolgreich, aber sie haben halt immer wieder nur die Leute benutzt aus ihren engsten Familienkreisen. Ja, und da deswegen kannst du halt manche Sachen besser rekonstruieren. Es sei dann doch Tradecraft-Fehler gewesen. Und die haben sich nicht gedacht, dass dann irgendwann 500 Jahre später halt eben dann diese Systematik so bekannt sein wird. Ja, damit haben die nie gerechnet. Das ist einfach so die Sache. Und was war noch ein Aspekt? Irgendwas wollte ich noch ansprechen damit. Ja, das ist halt einfach, du kannst halt schon einiges rekonstruieren. Und das machst du als, du behandelst diese Leute wie jede andere Gruppe auch. Es ist ganz normales Vorgehen, Spionageabwehr. Das absolute Baseline 1x1. Ja? Schaust du die Leute an und fängst an, eben diese Netzwerke eben aufzudröseln. Dann heißt es hier im Chat. Hier, Evil Knievel fragt nach einem etwas bekannteren prorussischen Influencer. Wie hoch halten Sie die Möglichkeit, dass er ein bewusster FSB-Desinformant ist? Oder denken Sie, dass er die Dinge selbst glaubt, die er verzapft? Also derjenige, der genannt wird, ich will es gar nicht den Namen nennen, der wohnt ja, glaube ich, in Russland, darf ja auch gar nichts anderes erzählen, außer das offizielle Narrativ. Also das ist da drüben wirklich so streng. Wenn du abweichst und auch nur hier teilweise abweichst von dem offiziellen Staatsnarrativ, dann landest du, also erstmal Geldstrafen, Drohungen, landest auch gegebenenfalls im Knast. Ja, und wenn du beruflich halt dann irgendwie abhängig bist von Verbindungen, dann wird es halt nochmal gefährlicher für dich. Also du darfst, der darf ja gar nichts anderes erzählen, wenn er da drüben wohnt. Dann gibt es Leute, die glauben den Schmuh, den sie erzählen. Es gibt Leute, die glauben das gar nicht wirklich, was sie erzählen, sondern sie denken nur, es nützt ihnen etwas, das zu erzählen. Weil letztens Solovyov in der Sendung von Jones da in Amerika und Solovyov polterte, ja, oh, Russen sind voll am Gewinnen und bla bla bla. So, und er wirkte aber halt unglaublich frustriert und verängstigt. Und in den Kommentaren haben Leute eben gesagt, oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Ja? Also die Stimmung, die er da verbreitet, ist eigentlich verheerend. Das heißt, der klingt wie Bagdad-Bomb, weißt du, dieser irakische Informationsminister, der halt blanke Lügen erzählt hat. Ja? Also es gibt solche und solche. Natürlich, wenn jemand über einen langen Zeitraum hinweg konstant die russische Perspektive bringt, über einen langen Zeitraum zeitnah eben diese russischen Talking Points abkopiert, dann stellt sich natürlich zumindest die Frage, wird der halt bezahlt, hat er eine Verbindung zum Geheimdienst? Wie gesagt, manchmal machen das Leute tatsächlich so aus einer Mischung aus Geld und Überzeugung raus. Manchmal wissen die auch gar nicht, also jetzt, oder sie können sich vielleicht denken, dass sie vom Geheimdienst bezahlt werden, aber man kann es ja auch manchmal so ein bisschen halblegal, Graubereich eben machen, so eine Bezahlung, ja. Ja, dass man jemanden indirekt halt fördert. Das gibt es halt eben dann auch. Aber man sollte nicht überrascht sein, dass halt der russische Geheimdienst eben halt wirklich sehr viele Leute rekrutiert für so Meinungsbildung. Das ist einfach ein Problem. Da kann man auch genügend Literatur lesen über sowas und dann findet man halt auch sehr viele bestätigte Beispiele für solche Dinge. Es gibt auch die True Believer. Also die Rosenbergs, die wurden zu Atomspionen und haben sich nicht mal dafür bezahlen lassen, so richtig. Als sie geschnappt wurden, wurde ihnen gesagt, ja, entweder erzählt ihr uns alles, was ihr wisst, oder ihr kommt auf einen elektrischen Stuhl und die haben sich dann irgendwie entschieden für einen elektrischen Stuhl. True Believer, also richtige Fanatiker. Ja, gibt solche und solche. Also dann, hier mein Peter, die dritte Staffel von Berlin Station war schwach. Okay, habe ich noch nicht gesehen. Das kann ich dann ja selber anschauen. Hier, User 2314 fragt, was wäre vermutlich passiert, wenn es den Flugzeugabsturz von Smolensk nicht gegeben hätte? Das ist eine gute Frage. Ich bin da nicht mehr so tief drin in dem Fall und im Kontext. Also die polnische Regierung damals, auch der antirussische Kurs und die ganzen Verräter und Agenten und so auch in Europa. Ja, das heißt, es wurde ja auch dann gedeckt von europäischen Leuten, Politikern, auch Leute mit Verbindungen zu den Russen. Also es ist halt schon die Möglichkeit, dass halt dann so die Polen da stärker drauf gepocht hätten. Ja, das heißt, man hätte da halt mehr Wind machen können in Polen, mehr vor den Russen warnen können, provokanter auftreten können. Und das hätte die Russen nervös gemacht und dann hätten die Russen vielleicht Fehler gemacht. Ja, wegen dem gesteigerten Druck. Also das hätte die polnische Regierung auch damals besser machen müssen. Also die hätte vor allem mehr kommunizieren müssen mit Deutschen, mit dem deutschen Publikum, ja, dass man halt dann einfach hier verstärkt halt eben dann kommuniziert, wir haben einen gemeinsamen Gegner, das ist halt erstmal Russland hier, ja. Der Einfluss der Amerikaner ist dann natürlich die andere Debatte, ja. Auch wie die Supermächte immer wieder zusammen agiert haben, das ist dann auch eine Sache, die man hätte diskutieren müssen. Also das hätte die Russen schon nervös gemacht, denke ich. Ich meine, die Russen waren verwickelt und dass sie es gemacht haben und es war so dreist, das deutet halt stark darauf hin, dass es für die Russen halt einfach die bessere Option war, schien. Ja, und da war anscheinend der Busch am Brennen. Weil sonst hätten die das so dreist nicht gemacht. Ich meine, der Absturz und dann die Ermittlungen hinterher. Ja. Ich meine, da waren die internationalen Spannungen noch nicht so, ansonsten wäre es ja fast schon der NATO-Bündnisfall gewesen. Also dann heißt es hier von Evil Knievel, heißt es hier im Chat hier, haben Sie das Buch Die Federal Reserve Verschwörung von Anthony C. Sutton gelesen? Hier ist Stanford Hoover Professor, wenn ja, was halten Sie über Kapitel 2? Kapitel 2 und 3 bezüglich Jefferson und Jackson. Ich kann mich da gar nicht mehr erinnern an, habe ich das Buch jemals gelesen, das Federal Reserve Buch von Anthony Sutton? Nee, also da kann ich mich jetzt an gar nichts erinnern. Also einfach in den Chat vielleicht kurz reinschreiben, was in dem Kapitel 2 und 3 steht bezüglich Jefferson und Jackson. Also da wurde ja auch viel Falschinformation im Laufe der Zeit verbreitet. Sutton ärgerte sich auch immer über die schlechten Verschwörungsmedien, wurde von denen natürlich auch immer wieder mal zitiert. Sutton hat auch hin und wieder mal eine falsche Spur verfolgt, wie zum Beispiel diese Sydney-Warburg-Spur und so. Sutton konnte sich nie so richtig zusammenreimen, warum so viel Technik verkauft wurde an die Sowjets und warum solche Sachen passieren. Er hat halt irgendwie gedacht, ja, vielleicht wollte man halt eben einen Feind aufbauen, um ihn dann halt teuer kaputt zu hauen. Das war jetzt nicht so die überzeugende Interpretation, was die Sowjets und die Chinesen anbetraf. Später bekam er Quellmaterial, also Originalmaterial von Skull and Bones und dann wurde ihm dann doch einiges klar, aber er war damit beschäftigt, halt eben dann diese Bones-Sachen auszuwerten und zu interpretieren. Er hat es dann nicht weiter zurückverfolgt, ist halt nicht auf diese hochadligen Netzwerke gestoßen. Wäre natürlich dann interessant gewesen. Also Verschwörungsmedien haben wir dann gesagt, die ersten beiden Zentralbanken Amerikas, die First Bank of the United States und die Second Bank, da heißt es ja irgendwie, das war schon eine Judenverschwörung und irgendwie der eine Präsident Jackson hat dann die Banker bezwungen und blablabla und so. Aber man hat ganz bewusst damals, also die Gründerväter, die eigentlich verherrlicht werden von den Verschwörungsmedien, die sogenannten Gründerväter schufen die ersten beiden Zentralbanken. Es gab auch europäische Investoren, aber es war ja sowieso geplant, dass man das britische System kopiert. Also im Prinzip die Bank of England kopiert. Man wollte auch britisches Business, man wollte britische Investoren, man hatte wieder schön flott gehandelt mit den Briten und gegenseitig und gemeinsam halt gegen die Franzosen agiert. Deswegen, das war jetzt nicht das Problem, dass es europäische Investoren gab. Diese europäischen Investoren arbeiteten auch nicht für die Windmühlen von Zion. Ja, ich meine, nee, die Rothschilds zum Beispiel arbeiteten für die Krone. Die Rothschilds arbeiteten für den Adel. Das war nicht das Problem. Das Problem war diese extreme Korruption in den USA. Das heißt, die ganzen sogenannten Gründerväter und all die anderen wichtigeren Leute da, die waren so kriminell und korrupt, die haben halt eben das ganze System riskiert. Das heißt, das ganze System wurde instabil. Und deswegen wollte halt Jackson da halt irgendwie aufräumen. Und es wurde dann im Nachhinein zurechtgebogen, Jackson bekämpfte die Windmühlen von Zion, die jüdische Weltverschwörung und so. Also, wie gesagt, da einfach im Chat vielleicht nochmal reinschreiben, was halt Sutton dazu gemacht hatte. Dann heißt es, dann heißt es hier im Chat, hier heißt es, Jerusalem ist nicht im Koran, aber vielleicht entstand der frühe Islam in Jordanien und nicht in Saudi-Arabien. Nee, ich hatte ja letztens schon mehr dazu gemacht, nochmal zu dem Thema. Also es waren halt elitäre Familien, die den Islam schufen und holten sich noch weitere Experten halt von den Persern, von dem Oströmischen Reich. Ja, so wurden Imperien gemacht einfach. Ja, das heißt, du brauchst halt ein richtiges Team, zugekaufte Experten, bingo. Ja. Und später kam dann so dieser totale Fokus auf diese Mohammed-Erzählung. Ja. Mohammed, Mohammed, Mohammed. Ja. Und es war natürlich dann einfacher, sich das zu merken, aber die Kalifen und so, die mussten ja dann alle möglichen neuen Regeln erschaffen für ihr Empire und dann plötzlich kamen immer diese neuen Hadithe, also diese Überlieferungen, diese Zusatzüberlieferungen über das Leben des Propheten. Also haben Einzelpersonen jeweils tausende Anekdoten da geliefert. Ja. Und es ist halt wichtig für die Leute, ob jetzt christlich, jüdisch, islamisch oder sonst irgendwas, ist halt wichtig, dass man eben dann auch die Geschichte kennt von damals, diese wissenschaftlichere Betrachtung kennt, dass man die Imperien damals versteht und auch die Geheimdienstwelt versteht. In dem Kontext ist das ja oftmals ein bisschen entstanden oder zum Großteil oftmals entstanden oder halt teilweise gehijackt worden, das ist jeweils unterschiedlich. Und deswegen sollte man halt da den Fanatismus halt dann doch lieber eher zurückfahren, was das anbetrifft. Ne? Hier ist die Frage im Chat, was hältst du von der Theorie, dass der Prophet Mohammed einen Drogentrip hatte und deshalb die Himmelsreise über Jerusalem für real hielt? Ja, gab es ja einiges dazu, glaube ich, von dem Forscher Hamed Abdel Samad, glaube ich. Also wurde vermutet, dass halt diese damaligen Rauschdrogen verwendet wurden. Es wurde vermutet, dass Mohammed irgendwie Epilepsie hatte und so. Aber so richtig rekonstruieren kannst du das halt gar nicht mehr, weil halt Es gibt keine richtigen Originalquellen von Mohammed selber, von seinem Umfeld, also halt völlig separaten Beobachtern und so. Du kannst es nicht mehr rekonstruieren. Es ist einfach weg. Ja, und es ist halt einfach schwierig, wenn dann du dich verlassen sollst auf diese ganzen Zusatzüberlieferungen. Ne? Also viele große Religionen, alle mögliche Religiosität, die ganzen Mysterienkulte der Antike, vor allem in Mesopotamien, die haben sich alle Drogen reingeknallt in den Tempeln. Deswegen auch halt diese spezifische Architektur und diese bunten Farben und so. Da gab es ja alle möglichen Rauschdrogen. Hier heißt es im Chat, eine Tochter von Putin verwaltet zwei staatliche Fonds mit 1,8 Milliarden Dollar im Jahr. Ja, das ist die Familie, ne? Das ist die Familie. Dann die Frage hier, wie stark siehst du den Einfluss von den Endzeitsekten in Israel, die wollen, dass es zu einer Endschlacht kommt? Naja, auch die Muslime haben apokalyptische Vorstellungen, Christen hatten auch apokalyptische Strömungen, auch die Mysterienkulte hatten das. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, eine ausführlichere Sendung dazu gemacht, zu der Chabad-Gruppe, also die hatten halt oft meistens versucht, dann im Zarenreich dann irgendwie das Judentum irgendwie rüber halt zu retten. Dann haben sie versucht, die Juden da irgendwie zu retten unter den Kommunisten in Russland. Dann haben sie halt Leute rausgeholt, nach Israel gebracht. Und es war immer so eine Mischung aus halt sanfter Diplomatie und halt Geheimdienstarbeit. Dann kommen halt so diese Mysterienströmungen mit rein. Also bei den Juden ist es halt eher so diese Kabbala-Schiene und so. Da muss man halt wirklich sauber unterscheiden, dass man Dinge nicht zusammenwirft. Also manche haben da irgendwie die Neokons zusammengeschmissen mit den mit Chabad und dann Chabad noch zusammengeschmissen mit den Windmühlen von Zion und so und dann kommt alles irgendwie durcheinander. Ja. Also es gibt da einige in Israel, vor allem in diesen speziellen orthodoxen Vierteln, die sind da so verbohrt in ihrer kleinen Welt und interessieren sich halt nur für das, was da vor 3000 Jahren irgendwie war. Also das wäre natürlich nichts für mich, in gar keiner Form. Und das ist halt einfach so, klar, diese diese Identität oder kollektive Identität. Man möchte halt eben diese Identität fortführen. Aber ist es wirklich dann schlau, hier einfach abzudriften in diese unglaubliche Nostalgie und halt dann in Mysterienkulte und halt in diese ganze Ritualistik und so weiter und so fort. Ja. Es ist natürlich dann auch so, dass so Leute wie Netanyahu, der war ja bei den Spezialeinheiten, wurde sich mal angeschossen bei irgendwelchen Operationen gegen die Moslems. Solche Leute, die sind zwar schon Ultrapatrioten und teilweise auch halt sehr religiös, aber die wissen halt oftmals auch schon, dass jetzt die totalen Fanatiker, dass du mit denen nicht arbeiten kannst. Ja? Das heißt, die sind dann zu verbohrt, zu dies, zu das. Also da gab es ja auch so Corona-Maßnahmen, so Standardmaßnahmen, da haben sich dann die Orthodoxen dagegen gewehrt. Da haben dann die Orthodoxen dann gehetzt gegen die anderen Juden, die halt dann einfach nur so Quarantänemaßnahmen durchgesetzt haben. Ja? Oder willst du wirklich irgendwelche Komplettfanatiker mit Endzeit-Fantasie, willst du die halt in den wichtigen Positionen sitzen haben? Ja, in Reichweite von ABC-Waffen oder sowas. Nein. Schon natürlich notwendig, dass du Leute hast, die auch notfalls auf den Knopf drücken, ja, und nicht irgendwie zögern, aber mit den totalen Fanatikern kannst du nicht arbeiten. Vor allem, wenn du halt willst, dass Israel weiter besteht und jetzt nicht irgendwie in Flammen untergeht. Bloß weil Leute sich einbilden, das sei vorherbestimmt oder sowas. Das war ja auch so, als der Mossad-Aussteiger Viktor Ostrowski, als der eben das, diese Bücher geschrieben hat über den Mossad, der hat eben dann auch gesagt, er war jetzt nicht sonderlich krass religiös. Und der Mossad wollte auch keine zu religiösen Leute, weil mit denen hätten die nicht arbeiten können. Dann heißt es hier, Ende diesen Monats kommt übrigens der neue Napoleon-Film ins Kino. Ja, bin ich schon mal gespannt. Die sagt, ein geadelter Brite, Sir Ridley Scott, macht einen Film über Napoleon. Den Britenschreck. Ich bin mal gespannt. Also Napoleon, klar, du kannst auch nicht alles rekonstruieren zu Napoleon. Das ist halt einfach, vieles liegt da immer noch im Dunkeln und es ist schwierig halt, diese Personen halt exakt zu bewerten, aber ich sag, eine der besten Studien ist halt eben über Napoleon von einem polnischen Autor. Sehr faire Studie. Also da sieht halt Napoleon eher pragmatisch aus und halt Baseline-Imperialismus einfach. Ja, nichts, was irgendwie außergewöhnlich wäre, abgesehen seiner zeitweiligen militärischen Erfolge. Ansonsten war das jetzt nicht irgendwie nichts irgendwie Ungewöhnliches für Europa. Bla bla bla, bla bla bla. Dann heißt es hier im Chat, ich soll Reaction-Videos machen. Ja, ich hatte letztens, glaube ich, eins über Sarah Wagenknecht. Ich meine, ich reagiere auch immer auf irgendwelche anderen Sachen die ganze Zeit eigentlich. Aber jetzt halt so mit, ja, mit Videoeinblendung und so. Ich meine, das kann ich ja auch eigentlich easy machen. Das heißt, ich habe dann, was ich mache dann hier so einen Double Shot. Ich habe dann, man sieht dann halt eben dann mich und man sieht halt irgendwie dann das Bildmaterial oder Videomaterial. Und dann kann ich halt das kurz abspielen oder vorgefertigte Ausschnitte abspielen und dann schalte ich auf mich zurück und kommentiere das Ganze. Das ist eigentlich so kein Problem. Gerne Vorschläge, auf was ich da reagieren soll. Gerne auch mit so einem Kommentar, soll ich das eher wütend kommentieren oder eher mich drüber lustig machen oder was auch immer. Also Martin schreibt hier, die John Birch Society war doch selber freimaurerisch. Ja, dann haben sie sich selber noch gestritten ums Freimaurertum. Dann heißt es hier, die Ökosozialistin Thunberg ist jetzt in Ungnade gefallen. Tja, so läuft das halt einfach. So läuft es halt. Dann heißt es hier, wie würde ein konservativer Politiker, der sich ähnlich wie Napoleon weitergebildet hat, in der heutigen Situation politisch und geheimdienstlich agieren? Naja, darum dreht sich ja meine Arbeit. Also ich versuche halt Imperialismus so gut wie möglich zu verstehen, eben den Leuten auch Geheimdienste, den Leuten zu sagen, worauf es halt eben ankommt. Und Leute können sich dann halt eben ihre eigenen Aufgaben suchen. Ja, das kann alles Mögliche sein, ja, das, wie du dich halt dann einbringst. Ja. Ich meine, Napoleon war halt, sein Schwerpunkt war das Militär. Ja, und konventionelle Streitkräfte, das ist heute nicht mehr so bedeutend. Und Napoleon war jetzt nicht gut im Geheimdienstbereich. Hier heißt es im Chat, findest du es auch lustig, wie der Nahostkonflikt die Linke, die Rechte und die Verschwörungsszene durcheinander bringt? Ja, es ist, einerseits ist es lustig, auf der anderen Seite ist es kotzt einen halt irgendwann nur noch an, wenn halt alle fanatisch sind, niemand redet richtig miteinander, man redet nur sich gegenseitig an. Das ist auch das ganz Schlimme, dass einfach die Kommunikation richtig zusammengebrochen ist. Ja, ich meine, jede professionelle Gruppe an Geheimdienstlern, ja, die streiten sich auch mal um irgendeinen Punkt, irgendein Sachthema, ja. Siehst du auch in der Show Berlin Station, das ist relativ realistisch dargestellt. Ja, das ist halt manchmal stressig oder es geht halt wirklich um viel. Das hat man ja auch gesehen, wie gesagt, mit Nyquist am Wochenende, dass halt, wie gesagt, der eine fürchtet halt eine Ablenkung von diesem klassischen Antikommunismus. Ich fürchte halt einen Mangel an Fortschritt. Also wenn halt der Antikommunismus sich nicht fortentwickelt, hat er aus meiner Sicht keine Chance. Ne? Das ist eine Sachdiskussion, das ist halt wichtig. Aber es ist halt wirklich eine Kommunikation. Ja? Und wir quatschen auch immer nach der Sendung über halt alles mögliche andere Zeug, ja, was ich Familienzeug und kulturelles Zeug und so, ja. Das ist unglaublich wichtig, ja. Und das Wichtige ist zu machen, und was mir halt eben aufgefallen ist, vor allem auch bei diesen halt fanatisierten Aussagen, die überall passieren und Denkschienen. Also erstens natürlich wird den anderen überhaupt nicht mehr zugehört, aber niemand nimmt auch mehr das, was er sagt, wirklich wörtlich. Sondern ist es alles nur noch so, ja, man postet da Worte rein oder man labert irgendwelche Worte wie eine magische Beschwörungsformel. Es wird einfach nur diese Beschwörungsformel gebracht und magisch hätte das dann irgendwie so einen Effekt. Und oftmals wollen Leute dann irgendwie rumdiskutieren, dann merkst du eine Diskussion, denen geht es eigentlich gar nicht um das Wörtliche, was sie da eigentlich meinen, sondern ihnen geht es eigentlich um was anderes. Ja, oder Leute kommen dann in unsere Kommentarsektionen, sind eigentlich irgendwie totale Vollnazis und klassische Verschwörungsleute. Aber sie wollen es nicht zugeben, sondern sie wollen sich halt irgendwie so neutral präsentieren und kritteln dann an irgendwas rum und dann sagen sie, ich würde das und das nicht wirklich beleuchten, wo ich das total beleuchte. Oder ich hätte das nicht korrekt dargestellt, wo ich es korrekt dargestellt habe. Oder sie, dann merke ich halt, die meckern an irgendwas rum, was eigentlich nur ein vorgeschoben ist. Eigentlich geht es ihnen darum, ich bin kein Kellernazi, ich bin kein klassischer Verschwörungsschlosser und das stinkt ihnen. Ja, und wenn niemand mehr irgendwie meint, was er eigentlich sagt oder beurteilen kann, was er eigentlich sagt, das ist halt wirklich dann eine kleine Stufe nur noch zur physischen Gewalt. Weil wenn Leute labern da draußen oder auf Social Media, die wollen eigentlich andere Leute nur schlagen oder anpeitschen mit Worten. Das ist eigentlich alles. Das ist eigentlich so die nächste, also eine Stufe entfernt von halt Gewaltanwendung. Dann. Also dann heißt es, dann heißt es, wie wäre es mit einem Interview mit Billy Six? Ja, der ist ein bisschen vom Russenglauben abgefallen, aber ansonsten, ich kenne den jetzt so gar nicht. Ich habe, glaube ich, ein Buch von dem irgendwie rumstehen. Irgend so ein dünnes Buch, aber ich weiß gar nicht mehr, was da nicht drin stand. Das heißt, Billy Six ist ihm zu junge Freiheit. Nee, ich weiß einfach nicht, was ich von dem halten soll. Ich habe jetzt so keine Ahnung, was er die letzten Jahre gemacht hat. Hier heißt es, Recenter Fan 77, hallo, ich habe vor 2 Wochen eine sehr lange E-Mail mit zahlreichen Filmtipps bezüglich Geheimdienste und Oberschicht geschickt. Bei einigen wäre eine Besprechung sehr spannend. Ja, das ist sowieso halt ein Format, was ich auch gerne mal regelmäßig machen will, dass ich halt diese Tipps halt eben dann bespreche. Also was kulturell wirklich bedeutsam ist. Ich meine, ich habe mich letztens auch unterhalten nach der Sendung mit Nyquist am Wochenende über halt diesen Trend, was jetzt halt populärer wurde. Man nennt es Dark Academia. Ich meine, ich nenne es britisches Empire, Freemasonry und Mysterienkulte. Das ist halt dieser bestimmte Stil, halt dunkle Farben an den Wänden, dunkle Möbel, Leder, bestimmte Symboliken und so und Kerzenlicht und Bücherregale, die bis zur Decke gehen und so. Das heißt, es ist halt so der Stil eigentlich der Oberschicht gewesen, der natürlich ein bisschen nach unten auch geflossen ist in die weniger etablierten Schichten oder in die weniger elitären Schichten. Und das muss jetzt nicht unbedingt eine negative Konnotation haben, sondern es geht halt einfach um, dass du halt alte Möbel auch mal hast oder Gegenstände hast oder die Bücher hast und so. Und es ist wirklich ein ganz anderes Feeling. Es verwandelt wirklich jeden Raum und es ist jetzt halt, wird jetzt halt irgendwie populärer, weil die Leute haben die Schnauze voll von ihren monolithischen IKEA-Möbeln oder halt von irgendwie diesen kahlen weißen Wänden, wo halt einfach keine Mystik da ist und keine Leidenschaft da ist. Und es ist auch so, wie mit dieser Harry Potter-Hype hat ja auch so einen Run ausgelöst auf diesen Stil. Und das stinkt den Linken eigentlich. Ja, dass J.K. Rowling, obwohl sie selber links ist, inspiriert durch eine adlige Linke, Jessica Mitford, glaube ich, das rote Schaf der Familie, sind sauer, dass halt dann doch eine viel klassische Sachen auch transportiert wurden durch diese Potter-Bücher und Filme. Ja. Das ist halt eben so eine Sache, wenn du halt dich dann umgibst mit solchen Möbeln, Büchern und so, das verändert deine gesamte Wahrnehmung eigentlich. Und wenn du halt sowieso dann dich halt beschäftigst mit Spionagethemen, imperialen Themen und guckst halt eben auch entsprechende Filme und Shows, das macht schon einiges aus. Ich sag, wenn ich dazu komme, das zu besprechen, dann mache ich das gerne, wie jetzt halt eben auch bei Berlin Station. Also die Mail ist auf jeden Fall angekommen, aber es ist halt einfach irre, was für ein Arbeitspensum wir hier haben. Wie gesagt, wenn ich nicht arbeite, dann mache ich irgendwas mit meiner Familie und damit bin ich dann wirklich komplett ausgebucht. Hier heißt es im Chat noch, im selben Buch zeigt Anthony Sutton auch auf, dass Marx und Engels das Kapital gar nicht geschrieben haben, sondern von einem Victor Considerant abgeschrieben hatten. Okay, hatte ich jetzt so noch nie gehört, aber Sutton hat ja so viele Bücher geschrieben. Das heißt hier, Considerant hatte 1843 das Buch Prinzipien des Sozialismus, Manifest der Demokratie geschrieben, woraus Marx und Engels dann kopiert hatten. Ne, es gab auch schon irgendwie Clinton Roosevelt, der so einen älteren Text gemacht hatte über Sozialismus. Also normalerweise beantworte ich eigentlich fast alle E-Mails. Ich sag, manchmal dann schicke ich das nämlich auf einen speziellen Stapel zur späteren Bearbeitung, wie zum Beispiel diese Liste mit den Filmtipps und Serientipps. Und dann, ich habe verschiedene Stapel zur Bearbeitung und dann dauert es halt eben, bis das jeweilige Ding halt drankommt. Das ist halt so dieses Chaos hier. Hier heißt es noch, ich bekam letztens eine E-Mail, heißt es hier, über Sam Altman, der CEO von OpenAI. Seine Schwester wirft ihm vor, dass er sie vergewaltigt hatte in jungen Jahren. Ja, das hatte ich, glaube ich, auch gesehen, aber ich kam irgendwie nicht dazu, da eine Story draus zu machen. Hier heißt es noch, genau, Clinton Roosevelt wird auch in diesem Buch von Sutton thematisiert. Ja, siehst du nicht, wahrscheinlich sind eines der interessantesten Sutton-Bücher noch nicht gelesen. Muss ich mal nachholen. Also Sutton über die Federal Reserve. Bin ich immer gespannt drauf. Okay, das war's im Rahmen der heutigen Sendung. Wir sind zurück am Mittwoch und ja, montags, mittwochs, donnerstags. Diese Sendung ist möglich durch Ihren Support. Kaufen Sie bei uns ein unter shop.recenter.com. Ganz wichtig, Terrorbedrohung, Kriegsbedrohung, das ist alles super, super heikel. Und man kann halt durch die allermeisten Krisen wirklich relativ locker durchkommen, ja, mit eigenem Trinkwasser und Lebensmittel und Strom und Licht und allem drum und dran. Und Funkgeräten, ja, das heißt, man darf sich da auch nicht so in diese komplette Doomsday-Mentalität reinziehen lassen, ja, dass halt irgendwie nichts, keine Vorbereitungen seien gut genug. Für die allermeisten Szenarien ist halt überschaubare Vorbereitung durchaus gut genug. Und da kommst du dann easy raus. Das ist halt eben dann so, die Eliten hier im Westen, die testen dich halt auch immer regelmäßig, ja, indirekt. Das heißt, es ist genügend Informationen da draußen, um halt manche halt klugen Entscheidungen zu treffen, aber die Leute, die halt diese Entscheidungen nicht treffen, die gehen halt eher dann baden. Das heißt, die haben halt eher dann permanente Schäden dadurch. Und so sortiert die Oberschicht halt dann so ein bisschen die Leute hier aus, ne? Das sollte man auch sehen. Okay, also, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.